Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wem gehört der öffentliche Raum? Und haben wir Antworten darauf? Es ist eben gefragt worden, welche Perspektiven ich vorstelle. Zunächst mal würde ich heute Abend nur mal Zielkonflikte benennen und die Diskussion mit Ihnen suchen, welche Wege zur Lösung der verschiedenen Konflikte wir denn finden. Denn gerade in der wachsenden Stadt Berlin ist die Frage des öffentlichen Raums von zentraler Bedeutung. Die Anforderungen und die Nutzungen an den öffentlichen Raum und im öffentlichen Raum steigen. Der öffentliche Raum war und ist immer ein politischer Ort mit einem ganz breiten Spektrum an den verschiedensten Aktivitäten. Und in Berlin verläuft die Aneignung auf unterschiedlichste Weise. Informell, kreativ, kommerziell, in jedem Falle von Jahr zu Jahr intensiver. Und das zeigt sich insbesondere in der inneren Stadt.
Willkommen zum Klamauterkast 145. Heute habe ich hier Uli Zedler. Hallo Uli.
Hallo.
Und es geht um den Kandidaten Uli Zedler und es geht um den Wahlkampf in Friedrichshain-Kreuzberg, wo du aktiv bist. Aber zunächst stellt sich ja die Frage, wer bist du überhaupt?
Wer bin ich überhaupt? Uli ja. Zedler ist der Name.
Ja, das wissen wir
schon. Ich bin schon etwas älter, 54 Jahre alt.
Ja. Meine Generation.
Letzte Jahre, ja.
Bin jünger als
arbeite bei der Piratenfraktion in Berlin im Abgeordnetenhaus.
Ah ja.
Noch, muss man dazu sagen. Und zwar für den Bereich Stadtentwicklung, Umwelt, Wohnen, Bauen, Verkehr und Tierschutz.
Ja, das sind ja natürlich auch wichtige Themen. Und was machst du denn da so?
Ja, ich bin wissenschaftlicher Referent, so nennt sich das Ganze. Erstmal von der Beschreibung her, was macht so ein wissenschaftlicher Referent? Das wäre mal ganz interessant zu wissen
für ja.
den Zuhörer an den Geräten.
Genau, ja.
Er arbeitet für die Abgeordneten und zwar für die Abgeordneten der Fraktion, jetzt nicht für den einzelnen Abgeordneten, sondern für die Abgeordneten, die Themen, die ich gerade genannt hatte, bearbeiten. Und das geht also los damit, dass man den Sachstand vermittelt. Das heißt, der Abgeordnete ist ja ein Laie eigentlich. Ne? Also das heißt, der Abgeordnete ist gewählt worden vom Volk als Vertreter des Volkes und hat eigentlich fachlich, wenn es nicht zufällig auch sein Fachgebiet ist, das kommt auch mal vor, aber hat fachlich eigentlich keine Ahnung. So. Und das heißt, der Abgeordnete muss jetzt schlau gemacht werden. Er muss sich sachkundiger Menschen bedienen. Da ist eben der wissenschaftliche Referent derjenige, der ihm die fachliche Unterstützung gibt.
Ja. Ja, und da hast du gesagt, Mensch, bevor ich hier wissenschaftlicher Referent die ganze Zeit bin, kandidiere ich mal selber, dann werde ich selber Abgeordneter und dann bist du natürlich auch Fachmann.
Genau, das heißt, das wird sich noch rausstellen, denn wenn ich jetzt einen Bereich übernehme, ich sag mal zum Beispiel Innenpolitik, in dem ich selber kein Fachmann bin, bin ich genauso auf den Referenten angewiesen oder die Referentin, wie jetzt der Abgeordnete auf mich angewiesen ist.
Ja, ja.
Selbst wenn ich im Bereich Stadtentwicklung arbeiten würde, brauche ich die Unterstützung eines Referenten, weil als Abgeordneter habe ich ja die Zeit dann gar nicht mehr, selber zu recherchieren.
Genau.
Das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Ich muss das Ding transportieren, ich muss das auf die Straße bringen sozusagen oder beziehungsweise an das Mikrofon des Parlaments oder an die Öffentlichkeit und dann brauche ich genauso Unterstützung. Das hat bloß den Vorteil, wenn es jetzt mein Fachgebiet ist, dass ich mit diesen Menschen dann auf Augenhöhe und fachlich kompetent auch agieren kann und dann eine andere Arbeitsweise möglich ist, wie sie möglich ist, wenn ein Abgeordneter, ich sag mal, als Beispiel jetzt Physiker ist. Ne? Also zum Beispiel der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Piratenfraktion ist Physiker von Beruf. Das heißt, er arbeitet sich da in die Sache selber ein. Und nach 5 Jahren ist er dann auch in bestimmten Bereichen Firm. Das kann man so sagen, aber er hat natürlich lange noch nicht den Kenntnisstand, den ich jetzt zum Beispiel habe.
Ah ja, ja. Und welche Verbindung hast du jetzt, sagen wir mal, fachlich, beruflich zum Thema Stadtentwicklung?
Ich habe studiert Stadt- und Regionalplanung, bin ungefähr 15 Jahre im öffentlichen Dienst gewesen, also bei der anderen staatlichen Gewalt. Das Parlament ist ja die Legislative. Und die klassische Gewalt, mit der der Bürger zu tun hat, ist die Exekutive, also sprich die ausführende Gewalt. Nee, in Brandenburg, im Land Brandenburg.
Und studiert hast du das in Berlin?
Ich habe in Berlin studiert.
Ja, das gibt es ja an der TU.
Genau, es gibt es also in Hamburg gibt es ein Aufbaustudium, dann gibt es noch in Kaiserslautern, in Wien kann man das auch studieren. Erfurt, in Kassel. Gibt es also einige Universitäten, unter anderem in Berlin, wo man Stadt- und Regionalplanung studieren kann.
Was macht man da eigentlich so, wenn man das studiert? Also ich meine, was sind da so die Themen? Also ich meine, das ist ja doch so ein Studium, was so in ganz verschiedene Bereiche geht. Da hat man doch sicherlich einmal was mit rechtlichen Fragen zu tun. Aber da muss man vielleicht auch wissen, ja, so ein bisschen was von, weiß ich nicht, wenn es um Landschaftsplanung geht, muss man so ein bisschen was wissen über Pflanzen und so. Aber wenn es dann wieder um, man muss auch was wissen über Architektur und so. Also was sind da so die Inhalte von so einem Studium?
Ja, das Studium der Stadt- und Regionalplanung, ich kann es übrigens nur jedem empfehlen, das ist nämlich ein sehr interessantes Studium, ist ein multidisziplinäres Studium, wie du gerade beschrieben hast. Das heißt, das geht also von rechtlichen Betrachtungen, also die rechtlichen Grundlagen des Städtebaus, über die architektonischen Grundlagen, also die gestalterischen Grundlagen, die ja eben Landschaftsplanung kommt auch hinein, es kommt die Verkehrsplanung mit hinein, es kommt die soziale Infrastruktur mit hinein, also die Sozialplanung spielt auch eine Rolle. Es gibt auch einen Bereich der Stadt- und Regionalforschung, denn unsere Umwelt ist ja, wie wir sie so erleben, ist ja was gemacht, das ist ja menschengemacht, das ist ja nichts, was durch göttliche Fügung entstanden ist, wie wir alle wissen. Und das, was Menschen machen, können Menschen auch verändern. Und die Stadtplanung soll ja dafür sorgen, dass der Mensch in der Stadt auch eine Heimat findet und dass der Mensch in der Stadt leben kann, qualitativ vernünftig leben kann. Und da gibt es gibt kriminaltechnische Überlegungen der Stadt- und Regionalplanung, also das Vermeiden von dunklen Ecken zum Beispiel, wo man möglicherweise von hinten angegriffen werden könnte und so weiter. Also es gibt sozusagen eine Vielzahl von Disziplinen und deshalb ist auch das Studium der Stadt- und Regionalplanung eigentlich ein sehr günstiges Studium, weil es einen großen Querschnitt abbildet. Anders als zum Beispiel, wenn du Verkehrsplanung studierst oder Architektur oder wenn du Umweltplanung studierst, dann wird das fachlich enger.
Das heißt, es gibt auch gute Jobs, also Möglichkeiten, hinterher einen Job zu finden.
Ja, zurzeit, also ich sag mal so, in Berlin ist zurzeit ist ja wieder wachsende Stadt angesagt. Es ist eine sehr, sehr zyklischer Arbeitsmarkt. Denn auf der einen Seite ist es ja so, wenn ich in gute Planung investiere, dann habe ich am Schluss viel Geld gespart. Denn nichts ist teurer als schlechte Planung. Also am BER kann man sich das angucken, was passiert, wenn der Planungsprozess komplett crasht. Dann crasht nämlich das Gesamtprojekt und dann habe ich zwar möglicherweise die eine oder andere Million für Planung nicht ausgegeben. Inzwischen haben sie auch für Planung sehr viel mehr ausgegeben, als sie hätten ausgeben müssen. Aber ich bin im Milliardenbereich für die Ausführung. Ich führe ja etwas aus, was ich gar nicht dann gebrauchen kann am Schluss. Und deshalb ist es eigentlich sehr klug, in Planung zu investieren, bevor ich anfange zu bauen.
Ja.
Denn der Stadtplaner ist ja fertig mit seiner Arbeit, wenn die Bagger anfangen, in Bewegung zu setzen. Auf der einen Seite in wirtschaftlich schwachen Zeiten, in Krisenzeiten, wird sehr gerne auch in der Planung gespart. Das ist eigentlich eine betrübliche Entwicklung. Und in wirtschaftlichen Boomzeiten wird möglicherweise auch in der Planung gespart, weil Planung kostet Zeit.
Ah, genau. Man will schnell bauen.
Das heißt, wenn ich ein Quartier entwickle, ein neues Quartier, ich sag mal Karo Nord jetzt als Beispiel, also wo vorher Weizenfelder waren und wo jetzt ein neues Quartier entstehen soll, muss ich eigentlich mehrere Jahre in die Planung reinstecken, bevor die ersten baulichen Maßnahmen stattfinden können. Und wenn jetzt der Markt anspringt, dann kann es manchen Investoren gar nicht schnell genug gehen. Und dann versucht man entweder auf Planung zu verzichten, weil man sagt, das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Wir wissen schon, was der Markt will, was der Kunde will. Ja, das läuft sehr kundenorientiert und sehr auch, sag mal, zeitperspektivisch kurzfristig orientiert. Und Planung ist auch lästig. Planung heißt auch Bürgerbeteiligung.
Klar.
Der Bürger.
Genau, das ist auch ganz
mal sehr lästig.
Hattest du eigentlich auch was mit dem Untersuchungsausschuss Staatsoper zu tun?
Ja, ich bin praktisch der Mitarbeiter. Head of Project war Michael Förster, einer meiner Kollegen jetzt, auch ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. der auch von der Kulturecke kommt. Also es ist ja ein kulturpolitischer Skandal.
Aber es ist auch ein baupolitischer Skandal. Ich meine, man hat ja nicht geplant oder man hat irgendwie angefangen, bevor die Planung abgeschlossen war. Und dann gibt's ja diese berühmte Geschichte, dass dann die zuständige, wie heißt sie, die da fürs Bauen.
Senatsbaudirektorin.
Frau Lüscher.
Genau. Regula Lüscher.
Dann irgendwie gesagt hat, ja, wir wussten gar nicht, wie viele Pfeiler da, Holzpfeiler da sind im Untergrund. Und dann da dachte ich, komisch, irgendwo habe ich mal so einen Plan gesehen. Ich wusste nur nicht mehr wo. Und dann hat ja tatsächlich ein Journalist das ausgegraben, dass im Stadtmuseum ein Plan hängt, wo jeder einzelne Pfeiler durchnummeriert ist mit Buchstaben. Also da hätte man mal ins Museum gehen sollen. Also das ist alles erfasst. Das fand ich schon seltsam. Das ist ja dann, wie gesagt, ja auch diskutiert worden, dass sie da wohl nicht so richtig informiert worden ist. Und ja, also das ist sicherlich auch ein Problem der mangelhaften Planung, würde ich sagen.
Naja, bei der Staatsoper kann man das, was ich jetzt in der Theorie beschrieben habe, in der Praxis sich mal anschauen. Mhm. Es gab also enormen politischen Druck. Mhm. Die Staatsoper war sehr marode. Die ist in den 50er Jahren ist sie grundsaniert worden und eigentlich so gebaut worden, wie wir sie jetzt kennen. Mhm. In den 80er Jahren hat man noch mal ein bisschen Pinselsanierung gemacht, ein paar Seilzüge ausgetauscht, um es mal so einfach zu sagen. Und ansonsten ist das Ding einfach runter gewesen. Mhm. Und in der Zeit. Berlin hat ja eine sehr schwierige Zeit hinter sich nach dem Bankenskandal, wo das Geld alle war. Oder Schulden hatten sie sehr viele, aber kein Geld. Und da wurde überlegt, ja, wie wäre es denn einfach ein Opernhaus einfach zu schließen. Mhm. Und da war die Staatsoper natürlich als sehr marodes Gebäude im Fokus.
Ja, ja.
Und man hat dann alles darauf verwendet, zu verhindern, dass die Staatsoper geschlossen wird. Mhm. Und hat die bauliche Instandsetzung eigentlich vor sich hergeschoben, obwohl damals schon klar war, also 2001 gab es eine Untersuchung, dass das eine Sache wird, die damals auf D-Mark-Basis zwischen 200 und 400 Millionen D-Mark kosten würde.
Ja.
Dann gab es 2006 die Überlegung, da könnte man doch den Bund ins Boot holen, weil das Ding heißt ja nicht Stadtoper, das heißt ja Staatsoper.
Mhm. Genau.
Und dann gab es einen Herrn Dussmann, Dussmann, das Kulturkaufhaus, kennt der ein oder andere. Herr Dussmann ist ein großer Freund von Kunst und Kultur und vor allem von historischen Bauwerken. Mhm. Und der hat sich praktisch ins Zeug gelegt und hat gesagt, jetzt müssen wir mal hier vorankommen. Also hat auch mit Geldspenden gelockt, die allerdings dann später kaum geflossen sind.
Genau.
Ja, und hat letztendlich das Land überzeugt, dass wir jetzt da mal in die Buschen kommen müssen mit dem Bauwerk. Und dann hatte man überlegt, wir machen so einen Wettbewerb, um die Sache jetzt abzukürzen. Mhm. Man hat den Planungsprozess erstmal angegangen, dann hat man ihn gestoppt aus politischen Gründen, dann gab es einen riesen Tra. Mhm. Dann Herr Dussmann hat gesagt, das Gebäude muss unbedingt historisch bleiben. Mhm. In seiner historischen Form. Auf der einen Seite wollte man für Herrn Barenboim wieder und für die Kunden der Staatsoper moderne Akustik, also einen besseren Nachhall, eine bessere Akustik,
klar,
bessere Sichtbeziehungen. Du hast nämlich in diesem alten kleinen Opernhaus gibt's Hörplätze, da kannst du gar nicht die Bühne sehen.
Genau, ich weiß,
billiger.
Ich bin da oft gewesen.
So, genau, wenn du das von innen kennst. Ja. Und räumlich beengte Verhältnisse. Mhm. Und wenn das alles so bleiben soll, wie es jetzt ist, unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten, dann kann ich die Sichtbedingungen nicht verändern, weil ich darf es ja nicht. Dann kann ich die Hörbedingungen nicht verändern, ich darf es ja nicht. Ja.
Genau.
Und diesen Spagat hat man nicht hinbekommen. Man hat dann den Planungsprozess komplett gestoppt und hat den Wettbewerbsgewinner, das war Klaus Roth, der wollte einen modernen Saal machen, hat man entpflichtet und hat gesagt, komm Junge, das wird so nichts. Und hat aber die geplante Bauzeit nicht verändert, sondern es sollte 2010 losgehen und 2013 sollte alles fertig sein, obwohl das immer unrealistischer wurde.
Ich war auch beim Umzug in die neuen Räumlichkeiten, also in die Übergangsräumlichkeiten im Schillertheater dabei, also bei der Eröffnung im Schillertheater, und da wurde dann noch groß gesagt, das ist nur für eine kurze Zeit. 2013 ist alles wieder anders. Ja, und wir haben jetzt 2016.
Genau, und die Staatsoper ist immer noch
nicht fertig. Kein Ende abzusehen. Also es war jetzt mal die Rede von 2017. Naja, schauen wir mal.
Ja, es ist einfach so, diese Zeiten waren, also 2008 war völlig klar, das haben wir im Untersuchungsausschuss auch rausgearbeitet, das wussten die Mitarbeiter auch der Bauverwaltung, diese Termine sind nicht zu halten, Punkt. Mhm. Das hat man dann versucht, dem Klaus Wowereit näher zu bringen, dem regierenden Bürgermeister. Mhm. Und der regierende Bürgermeister hat gesagt, sowas will ich gar nicht hören. Mhm. ihr sollt mir nicht sagen, wie es nicht geht, ihr sollt sagen, wie es geht. Ihr müsst mal, seid mal kreativ. Ja. So, und die Kreativität bestand dann darin, dann kommen wir wieder auf unser Eingangsstatement zurück, gute Planung ist wichtig und Planung weglassen ist gefährlich und teuer. Man hat einfach die Planung nicht weiter fortgeführt und hat gesagt, wir machen das mal so baubegleitend. Wir machen Teilplanung und fangen schon mal an, weil der Klaus Wowereit das so will.
Ja, aber warum hat man da eigentlich schon mal angefangen? Man hätte ja sagen können, also solange jetzt hier nicht eine Gefahr besteht, dass das irgendwie alles einstürzt, kann man ja die Planung machen, während der Betrieb weiterläuft.
Ja, aber das war die politische Vorgabe. So nach dem Motto, ansonsten rennt uns ja Daniel Barenboim weg, der hat gerade schon in Argentinien sich mal umgeschaut, da gibt es auch sehr schöne Opernhäuser. Mhm. Und das war auch, es ist wie im Kindergarten zum Teil. Ja. Ja. Klaus Wowereit hat dann gesagt, naja, wenn ihr unfähig seid, hier einen vernünftigen Wettbewerb auf die Beine zu stellen, dann ist das jetzt eure Strafe, dass ihr keine Zeitverlängerung kriegt. Also die Bauverwaltung wird sozusagen vom großen Obermufti bestraft. Und die Stadtentwicklungssenatorin, damals war eine Frau Junge-Reier, die war zum Beispiel nicht vom Fach und hatte keine Ahnung, war aber politisch linke SPD, musste deswegen irgendwie gehalten werden und hatte noch so einen Schutzengel. Aber die hat in der Sache einfach auch überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt, weil sie eben den Sachverhalt gar nicht erfasst hat. Sie hat dann auch sich letztendlich von Wowereit weisen lassen, dass es so zu machen ist, wie Klaus Wowereit das gerne möchte.
Moment, die junge Reihe war das, glaube ich, mit den Pfählen. Das war gar nicht die derzeitige. Ich erinnere mich nämlich an den Namen junge Reihe, jetzt wo du es sagst.
Ja, mit dem Fehlen war es auch tatsächlich so, die waren tatsächlich nochmal wohl offensichtlich in 20 Jahren in den Boden tiefer getrieben worden und sind dann in einer solchen Tiefe gefunden worden, die man eigentlich nach den Plänen jetzt nicht hätte ahnen müssen, also 17 Meter Tiefe. Nur diese Lebenslüge, dann hat man gesagt, jetzt haben wir endlich einen Grund, dass es teurer wird und länger dauert. Diese Holzpfähle haben zur Verzögerung geführt von, ich sag mal, insgesamt 6 Monaten. So. Also dadurch ist das Projekt nicht 160 Millionen teurer geworden, hat 4 Jahre länger gedauert.
Genau, ja.
Und das macht man immer gerne, wenn man als Politiker, sagen wir mal, irgendwie so eine Weisung erteilt hat und dann irgendwie stellt sich letztendlich raus, dass, also ich kann hier Weisungen erteilen, wie viel, ich kann die Wirklichkeit nicht ändern. Wie beim Bankenskandal, wo die Banken gesagt haben, also bei uns ist 2 + 2 jetzt 4,3. Weil wir so genial sind. Und der Mathematiker sagt ihnen, pass mal auf, ich habe es nochmal überprüft, 2 + 2 ist immer noch 4. So.
Ja.
Und genauso ist es mit Bauzeiten. Ich kann nicht zaubern, ich kann nicht praktisch hier Zeit reisen, war bei Piraten immer ein beliebter Gag. Ich kann nicht sagen, ich drehe jetzt nochmal 1,5 Jahre zurück und dann fangen wir nochmal mit den Kenntnissen, die wir jetzt haben.
Naja, beim Flughafen weiß man ja, dass die alle die Augen verschlossen haben, dass sie alle gesagt haben. Das hat ja niemand zu kennen. Ich meine, jeder hätte wissen müssen, sagen wir mal 3 Monate vor dem Eröffnungstermin, dass dieser Eröffnungstermin, also 2012, nicht zu halten war. Man hätte das eigentlich auch schon 6 Monate vorher wissen können. Ne? Aber sie haben alle irgendwie den Kopf in den Sand gesteckt und nicht das einfach nicht wahrhaben wollen, bis es dann wirklich ganz, ganz sehr zu spät war. Aber es ist doch völlig ausgeschlossen, dass das vorher niemand gesehen hat.
Ja, aber das sind strukturelle Sachen. Also bei der Staatsoper zum Beispiel war es so, die erste Bauzeitverzögerung, da hat sich halt keiner getraut, das auszusprechen. Das ist das Problem, man hat aber auch bauverwaltungsintern nicht so ganz richtig dicht gehalten. Jedenfalls irgendwann sprudelte so eine Information raus, passt mal auf Leute, das wird hier nicht zu halten sein mit 2013, wir brauchen mindestens ein Jahr mehr und das wird auch teurer. Und die Information sprudelte an irgendeiner Stelle, man weiß jetzt nicht genau raus, aus der Bauverwaltung zu der Staatsopernstiftung, dann kriegte das Herr Flimm mit, der rief dann ganz aufgeregt Herr Barenboim an, der Barenboim rief ganz aufgeregt den Schmitz an, den Kulturstaatsrat, der Schmitz rief ganz aufgeregt Herrn Wowereit an und Herr Wowereit rief ganz aufgeregt natürlich seine Bausenatorin an und sagte, was ist denn bei euch los?
Genau, sowas.
Und dann war die Reaktion nicht etwa, dass man gesagt hat, oh, der Prozess ist schwierig und wir müssen uns jetzt mal Gedanken machen, was realistisch ist, und die Reaktion war, die Bauverwaltung hat ab sofort komplett dicht zu halten. Es haben solche Informationen nicht mehr ungesteuert nach außen zu dringen. Und dann blieben sie eben drin. So, und die bleiben dann immer so lange drin, bis sich das Jahr 2013 nähert, also bis man ungefähr im Jahr 2012 ist und man sieht, die sind ungefähr jetzt beim Baugrube bearbeiten. Und das kann einfach für ein kleines Kind wäre es zu sehen, des Kaisers neue Kleider, für das kleine Kind wäre zu sehen, das kann nie und nimmer in einem Jahr fertig sein. Und dann muss man die Hosen runterlassen. Oder wenn, was ja auch sehr, sehr harte Fakten immer sind, wenn das Geld alle ist, wenn einfach die veranschlagten Baukosten gebunden sind und man einfach mehr Geld braucht, dann müssen sie ins Parlament, weil nur das Parlament kann mehr Geld bewilligen.
Ja, klar.
Und dann muss man die Hosen runterlassen. Außerdem war ja der Bund beteiligt als Finanzier. Der Bund hat auch, in Akten ist das sehr schön zu sehen, die haben am Anfang schon gesagt, pass mal auf, eure Zeit- und Kostenplanung, die überzeugt uns nicht. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was ihr schreibt. Das kann vorne und hinten nicht stimmen. Wir wollen das mal etwas besser durchgearbeitet haben. Hm. Und Berlin hat immer gesagt, das geht dem Bund eigentlich nichts an. Der hat ja einen Fixbetrag bezahlt. Hm. Der muss sich ja über Baukostenerhöhungen keine Gedanken machen.
Ja, ja.
In Klammern, die zahlt ja Berlin.
Ja, ja.
Und so nehmen diese Sachen ihren Lauf und das sind strukturelle Sachen. Das ist eben nicht nur, da hat jemand nicht aufgepasst oder so, sondern da haben sehr viele Leute sehr genau aufgepasst. Und unterm Strich kriegen sie einen Maulkorb verpasst oder es wird ihnen eben gesagt, ich will von dir nicht hören, was nicht geht, ich will von dir hören, wie es geht, sei kreativ.
Ja,
das gibt es dann auch alles nicht schriftlich. Was von Klaus Wowereit kam, sowas immer nur mündlich. Schriftlich haben wir nichts gefunden von ihm. Und der weiß auch, warum er das so
macht. Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Nee, das ist alles schon sehr interessant. Ja. Ja, also ich sehe, da hast du einiges an Erfahrungen schon sammeln können. Ja.
Genau, und das ist, es wird überall nur mit Wasser gekocht. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Wenn man jetzt Parlamentsgebäude, riesig hohe Raumhöhen, ein unheimlich großes Portal. Man kommt da rein, fühlt sich gleich ganz klein und denkt, oh, hier ist alles, das ist irgendwie anders, ja. Und das ist nicht anders. Es wird dort genauso mit Wasser gekocht. Wie in der ganz normalen kleinen Stadtverwaltung.
Ja, ja, klar.
Es ist, die Sachverhalte sind immer dieselben. Also es ist einfach so, man darf sich auch nicht zu sehr beeindrucken lassen von der ganzen hohen Politik. Und das geht im Bundestag und im Europäischen Parlament weiter. Sie müssen alle mit Wasser kochen, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Man muss letztendlich realistisch sein und die Fakten zur Kenntnis nehmen. Ja. Fakten, Fakten, Fakten hat er. Fokus, glaube ich, geschrieben immer. Werbeblock.
Ja. Ja, also ausgesprochen interessant. Also das, gerade diesen Exkurs, damit hatte ich jetzt gar nicht so gerechnet, dass das noch zur Sprache kommt, aber das finde ich wirklich sehr, sehr interessant mit dieser, mit der Staatsoper, weil das ja so ein bisschen auch untergegangen ist, wegen alle sprechen über BER und so, aber das ist ja nicht der einzige Fall.
Genau, der kleine BER hat man manchmal gesagt.
Der kleine BER,
ja. Aber es ist ja auch irgendwie völlig irre inzwischen. Du kommst ja, wenn du unter einer Milliarde abfackelst, als Politiker, kommst du nicht mehr in den Skandalbereich. Also 160 Millionen abzufackeln, bei der Staatsoper jetzt, zusätzliches Geld ist, dumm gelaufen.
Ne? Ja, ja. Naja, 160 Millionen, das ist ja jetzt auch ist ja eine Woche BER, weniger als eine Woche BER.
Ja, Stillstandskosten ist, glaube ich, 1 Million pro Tag.
Ne, 1 Million pro Tag, das ist doch mehr.
Könnte man ein halbes Jahr den BR weiter
genau.
in der Gegend rumstehen lassen.
Ja.
Kosten für die Mehrkosten der Staatsoper.
Genau. Ja, das ist schon, also, gut.
Ja. Wolfsburg baut davon ein Fußballstadion.
Genau.
Das ist jetzt auch irgendwie doch Geld, was man sich nicht vorstellen
kann. Ja, das stimmt. Ja, es ist wirklich, wirklich unglaublich. Gut, dann haben wir so ein bisschen Eindruck gewonnen in deiner Arbeit als also da im Bereich Stadtentwicklung. Wie ist denn so das Fazit? Haben die Piraten was bewegt im Bereich Stadtentwicklung?
Es sind die kleinen Erfolge, die man nicht so sieht. Erstens, bei Stadtplanung ist das ein Erfolg, was gar nicht gebaut wird. Eine Bausünde. Ich sag mal zum Beispiel, wenn du jetzt am Spreeufer entlang wanderst, am Spreeufer schön, hier Friedrichshain-Kreuzberg, da ist es weitgehend grün, da steht ein Hochhaus, das steht ein bisschen unmotivierter in der Gegend rum, so ein 14 Geschosser, Living Levels, wie das Ding heißt. Und daneben sind aber öffentliche Grünflächen. Wären wir, und das sind ja nicht nur wir Piraten, sondern die Bürgerinitiativen, auch Mediaspray versenken und die engagierten Bürger, wären wir da nicht erfolgreich gewesen damals, dann wäre das zugebaut worden.
Ja.
Dann hättest du jetzt dort das, was du, ich weiß nicht, an der Heidestraße dir angucken kannst. Mehr oder weniger mehr andernde Hochhäuser in unterschiedlicher Bauhöhe, unterschiedlicher architektonischer Qualität und eben kein freier Zugang zum Ufer. Man kann auch nicht alles verhindern, wie man in diesem einen Beispiel sieht, aber man kann verbessern.
Ja, aber ist denn verhindern, alles zu verhindern, ist das wirklich das A und O? Also ich meine, irgendwo muss doch bei so einer wachsenden Stadt auch mal was gebaut werden.
Ja, na, sag mal so.
Wohnraum.
Die positive, du darfst ja ohnehin, das ist im deutschen Recht so vorgesehen, zumindest im Bauplanungsrecht, negative Verhinderungsplanung ist verboten. schon seit den 60er Jahren.
Ja.
Es gibt in Berlin zwar noch einen Baunutzungsplan, der kennt sowas wie Nichtbaugebiete, also sprich Gebiete, wo verboten ist zu bauen, aber das ist eigentlich heutzutage nicht mehr so, sondern die Positivplanung ist die öffentliche Grünanlage für jeden zugänglich mit Zugang zum Wasser.
Ja.
Das ist da ist ja etwas entstanden, aber etwas, was im Sinne der Bürger war. Und etwas anderes ist nicht entstanden. Jetzt sagst du gerade das Stichwort Wohnungsbau. Wir brauchen ja dringend Wohnungen.
Ja. Wird immer so gesagt. Also ich meine, ich kann mir zwar auch vorstellen, dass man vielleicht auch nicht immer nur, wenn es darum geht, mehr Wohnungen zu schaffen, neu bauen muss. Da kann man Sachen sanieren. Es gibt Häuser, die leer stehen, da an der Potsdamer Straße. Wo ich wohne, da sind ganze Häuserzüge, wo früher Zeitungsverlage waren, wo mal die BVG war, da steht alles leer. Also das ist.
Ja, es wird auch massiv Wohnraum abgerissen. Ich sag mal Wilhelmstraße, Ecke Bärenstraße, kannst du sehen, ist jetzt die Pappschilder schon dran, die werden demnächst diese Wohngebäude vernichten, die werden vernichtet werden. Oder an der Schielstraße, Ecke Lützeufer, wurde gerade, mal überlege ich mal, 84 IBA, internationale Bauausstellung, wurden schöne, attraktive Gebäude dort errichtet, Wohngebäude. Die werden jetzt weggerissen. Und nicht, weil sie unbewohnbar sind.
Warum wird das gemacht?
Gründen, weil das nicht mehr rentierlich genug ist.
Aha.
Weil es eine viel rentierlichere Nutzung gibt, zum Beispiel, ich sag mal, Bärenegg Wilhelmstraße, könnte man zum Beispiel, das ist ja direkt Brandenburger Tor um die Ecke, da könnte man zum Beispiel hochwertigen Luxuswohnungsbau machen. Ich sag mal so Quadratmeter, also so 12.000 bis 14.000 mit Concierge, mit Service,
mit Blick über die Stadt. Irgendwo müssen doch auch die Leute hin.
Ja.
Also ich meine nicht nur ein Luxus. Also
genau, das ist das Problem, wenn man den Wohnungsmarkt, der eben kein Markt ist, so wie ein Äpfel- oder Birnenmarkt, sondern der ein Markt ist mit Knappheitspreisen oder mit marginalen Effekten auch, die ich gleich noch erläutern kann. Und ein unelastischer Markt. Wenn ich den Wohnungsmarkt dem freien Markt überlasse, dann habe ich richtig ein Problem. Und das darf man eben nicht machen. Da muss der Staat tatsächlich, da muss der Staat wirklich regulieren.
Aber das ist doch eigentlich Konsens. Ich meine, gut, man hat 2001 Wohnungsgesellschaften privatisiert, weil irgendwie Geld in die Kassen kommen sollte in Berlin. Es war sicherlich keine so gute Entscheidung für den Bürger, weil dann natürlich die Mieten steigen. Aber inzwischen ist doch klar, dass es auch einen öffentlichen Auftrag gibt, dass Wohnraum da sein muss. Und also sozial, also Wohnen, ich will jetzt nicht sagen sozialer Wohnungsbau, aber Wohnungsbau auch für Leute, die vielleicht nicht so reich sind. Das ist doch irgendwie jedem klar. Also es kann doch gar nicht mehr mehrheitsfähig sein, zu sagen jetzt, also wir müssen Luxuswohnungen bauen.
Naja, ich sag mal so, das geht ja da nicht um Mehrheitsfähigkeit, sondern agiert die Politik, handelt die Politik und handelt sie in dieser Richtung, dass sie damit umgeht oder lässt sie laufen. Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen Blick zurückwirft, so du hast gesagt, 2001 haben die größte, das war glaube ich 2004 war es, haben sie die größte Wohnungsbaugesellschaft Berlins verkauft. Hey, ja. Einfach verkauft. Und zwar auch nicht an irgendjemand verkauft, sondern eine Heuschrecke. Eine US-Heuschrecke, die das läuft so, Prinzip kennt man ja, also das wird auf Kredit finanziert, dann wird ein bisschen was rausverkauft, um den Kredit zurückzuzahlen, dann habe ich leistungsloses Vermögen und dann wird dieses also praktisch ohne eine Leistung gebracht zu haben, ein Vermögen, der wird dann an die Börse gebracht, zum Beispiel für weiß ich was, 1 bis 2 Milliarden. So inzwischen ist das sogar weiter eskaliert. Die Heuschrecke ist heraus und jetzt sind andere Investoren drin, und zwar eine noch größere Wohnungsbaugesellschaft, die Deutsche Wohnen, hat dann die GSW geschluckt. So, und aus den 400 Millionen Kaufpreis oder 400 plus ein paar Millionchen, was Berlin bekommen hat, ist inzwischen ein Vermögenswert geworden von ungefähr zwischen 4 und 5 Milliarden. Wert. Man hat, also sprich, man hat öffentliches Eigentum schlicht und ergreifend verscherbelt. Das ist ein großer Fehler und das auch noch unter Rot-Rot. Und Rot-Rot sagt uns jetzt, Zeiten waren schwierig damals. Konnten nicht anders. Was ich für falsch halte. Man hätte auch anders gekonnt.
Ja, man hätte damals anders gekonnt. Also das ich habe es
Ich muss nicht unbedingt die Daseinsvorsorge fahren. Ich muss unbedingt die Wasserwerke und die Daseinsvorsorge, sprich Wohnen, raushauen. Das muss nicht. Das kann nicht der Weg sein.
Ja.
Und die CDU soll sich da auch zurückhalten. Ich meine, wie kam es denn zu der Situation? Bankenskandal. Und das war ein CDU-SPD-Werk.
Ja. Na, die SPD war immer.
So, die SPD war immer dabei, ja. Naja. Und die Linken haben dann, das hat der Gysi ja gemerkt, der Gysi wollte ja mal Wirtschaftssenator werden, das hat er,
war ja Wirtschaftssenator,
nach ein paar Wochen, ganz schnell hingeschmissen, naja, weil er gemerkt hat, scheiße, ich müsste jetzt hier Realpolitik machen, ich müsste ganz großen Mist mittragen.
Ja, aber das ist. Und
dann geht mir mein Image in den Arsch. Also,
ja.
Finger weg.
Naja, aber ich meine, Realpolitik ist das eine, aber falsche Politik ist noch was anderes als Realpolitik. Ja, also ich meine, das war
genau,
ja
selbst
klar.
Die Realpolitik ist nicht alternativlos.
Das ja, ja, merken, wenn genau, eine Sache. Genau. Also da gab es damals auch andere Möglichkeiten. Ja. Und klar, sie mussten kurzfristig Geld in die Kasse bekommen und das ging in der Zeit nur durch Privatisierung. Aber man kann natürlich auch bei der Privatisierung Akzente setzen und nicht gerade, also Wohnungsbau und Wasser ist halt irgendwie ganz schlecht, was Privatisierung angeht. Ja, weil das für die Bürger bedeutet, dass es dass alles teurer wird. Das heißt, beim Wohnungsbau ist sogar so, dass das sogar, um es jetzt mal in den Kategorien der Linken auszudrücken, das ist ja sogar noch eine Umverteilung nach oben. Denn wenn beim Wohnungsbau, wenn die Mieten steigen, dann gibt es ja eine Gruppe, die profitiert, nämlich die Vermieter.
Genau, und das sind ja in dem Fall private Investoren.
Ja,
bei der genau. GSW, das ist ja, ja, ja. Nicht, es ist ja nicht mehr das Land, weil wenn eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, könnte ja nur auch sagen, wir sind jetzt sehr renditeorientiert und zum Teil ist es auch genau der Vorwurf, dass so eine WBM oder eine GESO-Bau sie energetisch sanieren, dass die Schwarte kracht, dass plötzlich die Mieten sich verdoppeln.
Ja, ja, klar.
Dann ist es für die Mieter ähnlich bitter, wie wenn das ein Privater wäre. Das ist nämlich beides mal genau die gleiche Mieterhöhung, nämlich 11% der modernisierungsumlagefähigen Kosten. Nur es ist dann zumindest wenigstens noch für die Gemeinschaft, wenn man das Land mal als Gemeinschaft begreift, ist es ein in sich Geschäft, eine linke Tasche, rechte Tasche Geschichte. Wenn es jetzt auch noch ein Privater ist, dann fließt die Kohle ja auch noch nicht mehr linke Tasche, rechte, klar, sie zirkuliert nicht mehr irgendwo in irgendwelchen Landeshaushalt oder in
umverteilt nach oben.
Und das ist dann weg. Oder wie sagt man, das Geld ist nicht weg, das hat ein anderer inzwischen.
Naja, und es gibt ja noch weitere Effekte. Wenn halt die Mieten steigen, und zwar bei diesen privatisierten Wohnungsbaugesellschaften, dann steigen die Mieten insgesamt, weil es ja einen Mietspiegel gibt. Und das heißt, der zieht die anderen Mieten nach. Das heißt, alle Leute, die Wohnraum vermieten, profitieren.
Genau, es gibt die, wie sagt man, gibt es auch in der Ökonomie, Windfall Profits, also sind einfach Profite, die durch eine Verknappung und auch eine GSW, ich sag mal auch eine GSW, die einer Heuschrecke gehört, kann in einem entspannten Markt natürlich nicht die Mieten nach oben treiben,
ja, klar,
weil sie ja in Konkurrenz ist mit den anderen und wir hatten ja in Spitzenzeiten auch mal 150.000 Wohnungen Leerstand in Berlin, das haben wir jetzt nicht mehr.
Ja.
Und das kann man sehr schön, wenn man mal den GSW-Geschäftsbericht sich holt, ist im Internet verfügbar, nur so als kleiner Tipp. Denn die GSW gibt's ja nach wie vor aus grunderwerbssteuerrechtlichen Gründen, existiert diese Gesellschaft fort und die wird es auch noch lange geben. Und die ist auch, da sie noch, ich glaube, börsennotiert ist, sind sie auch noch rechenschafts- und publikations- und bilanzpflichtig. Und da kann man sich das schön angucken, wie so 2006, 2007 erstmal die Mieten so vor sich hin stagnierten und wie dann so 2008, 2009 so langsam in Fahrt kamen und wie die dann so richtig dynamisch in die Höhe gegangen sind. Und das zieht alle anderen natürlich mit.
Ja, ja, ich sehe das ja bei mir auch. Genau. Also ich wohne ja nun nicht bei der GSW, sondern bei der GEVOPAG, aber man sieht eben auch da, wie die Mieten steigen. Dann bin ich in der privilegierten Lage, dass ich einen alten Mietvertrag habe von 1999. Das heißt, es kann bei mir nicht so stark steigen wie bei Neuvermietungen. Ich hatte vor einiger Zeit bei mir, weil ich einen Wasserschaden hatte, einen Anstreicher, einen Maler, und der hat erzählt, dass er auch mal genau da in die Ecke ziehen wollte, das aber nicht getan hat, weil die Wohnungen, bitte, weil die Wohnungen dort so teuer sind, und er konnte sich dann erinnern, dass die Miete, die Kaltmiete, die er hätte zahlen sollen für eine vergleichbare Wohnung, fast doppelt so hoch war wie die ich zahle.
Ja, genau.
Das ist irre.
Es ist ja so, es gibt ja sogar eine Mietpreisbremse, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen, eine Mietpreisbremse, die funktioniert aber nicht, muss man dazu nochmal sagen. Also das ist auch nur eine Mietpreisbremse wie ein Schweizer Käse mit ganz vielen Löchern und dann funktioniert sie nicht. Also das ist auch wieder so ein bisschen Placebo-Politik.
Ja.
So, und bei Neuvermietung im Bestand hast du tatsächlich die Deckelung mit bestimmten Erhöhungsmöglichkeiten auf den Mietspiegel. Ausnahme ist Modernisierung.
Ja, ja.
Da kann ich den auch überholen, den Mietspiegel. Mhm. Aber bei Neuvermietung ist alles oben offen. Da ist die oben offene Richterskala und da ist reines Marktprinzip.
Ja, ja.
Denn was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel ein Vermieter sagt, ich will jetzt hier eine schöne, ich habe eine wunderschöne Altbauwohnung in Berlin-Schöneberg, meinetwegen hier so 4 Meter Raumhöhe, Stuck Altbau.
Tolle Wohnung.
Wo im Mietspiegel zum Beispiel steht 6,77 Euro. So. Und der sagt, ich nehme aber 9. Ich habe nämlich für 9 nicht nur einen Mieter, der das nimmt, da habe ich 5 zur Auswahl. Ab wenn es reicht, 50 vielleicht.
Ja, 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 ja.
Und dann nimmt er einfach 9. Und was macht denn dann der Mieter? Sagt er, schönen guten Tag, ich bin jetzt hier auf Mietpreisbremse gestoßen. Sie dürfen nur 6,77, müssen Sie mal 1,1 nehmen, da kommen Sie bei 57 raus. 9 ist zu viel, geben Sie den Vertrag mit 57. Da sagt der Vermieter, nein, das mache ich nicht, muss ich auch nicht.
So, ja.
So, jetzt bleibt dem Mieter nichts anderes übrig, als entweder für 9 Euro zu unterschreiben oder eben nach Hause zu gehen.
Ja.
Und wenn er jetzt unterschrieben hat, jetzt würde der Gesetzgeber sagen, ja, dann müsstest du als nächsten Arbeitsschritt deinen Vermieter rügen wegen der zu hohen Miete und den dann verklagen. Mhm. Das ist doch lebenspraktisch, macht doch keiner.
Ja, ja.
Machen doch nur ganz oder ganz wenige. Der Mieterverein sagt, sie haben jetzt wohl inzwischen 12 solche Klagen. Mhm. Und dann bist du natürlich voll im Risiko. Was ist denn, wenn der Vermieter zwischendurch für 9 Euro vermietet hat bereits und dass die vorvertragliche Miete ist, was du aber gar nicht weißt, weil er dir auch nicht auskunftspflichtig darüber ist.
Genau.
Ja, dann verklagst du ihn und darfst da seinen Anwalt bezahlen, deinen eigenen Anwalt und die Gerichtskosten und hast mit auch in Zitronen gehandelt.
Und hast immer noch keine Wohnung.
Deshalb funktioniert die Mietpreisbremse nicht. Außerdem ist es natürlich alles nicht strafbewehrt, wenn ich als Vermieter gegen die Mietpreisbremse verstoße, was ja auch tatsächlich auch fahrlässig passieren kann, weil das auch komplizierte Regelungen sind, dann passiert mir überhaupt nichts.
Naja.
Einfach nichts. So.
Ja.
Naja, das ist eben, ich erinnere mich, in der Innenpolitik hatte Christopher Lau immer gesagt, hier diese ganze Kameraüberwachungsdiskussion ist Sicherheitsesoterik. Da könnte man genauso sagen, die Mietpreisbremse, das ist, was ist das, ein Placebo.
Placebo, ja.
So, Mietenpolitik-Esoterik.
Jetzt möchte ich doch noch gerne die Frage von vorhin beantwortet wissen. Also, wenn jetzt, also kann man wirklich sagen, es wird gar nicht mehr gebaut oder gibt es nicht doch die Notwendigkeit, Wohnungsbau zu machen?
Es gibt die Notwendigkeit, Wohnungsbau zu machen, und zwar der reine Erneuerungswohnungsbau, weil Wohnungen haben ja auch eine begrenzte Lebensdauer. Man kann Wohnungen erhalten, die können 100 Jahre alt werden, aber irgendwann ist eine Erneuerung angesagt. Da sagt man immer Pi mal Daumen, 0,6-1% des Bestandes muss erneuert werden. Wir haben in Berlin ungefähr 1,8 Millionen Wohnungen. Das heißt, wenn du jetzt mit 0,6-1% rechnest, hast du allein schon, ja, lass es mal 10.000 bis 15.000 Wohnungen sein, die du ungefähr jedes Jahr bauen müsstest, um zu erneuern. Einfach den Bestand, dass der sich so erneuert, dass der Bestand stabil bleibt eigentlich. Und wir hatten im Jahr 2007, da war die absolute Talsohle, hatten wir im Geschosswohnungsbau ungefähr zwischen 2.000 und 3.000 Wohnungen Neubautätigkeit. Das war also nahe Null für so eine Stadt wie Berlin. Inzwischen ist man tatsächlich wieder bei diesen 10.000 bis 12.000 Neubauwohnungen, aber das ist nur eine reine Erneuerung. Das heißt also, einem Zuzug nach Berlin, sei es nur Geflüchtete, sei es nur Arbeitnehmer, die Jobs in Berlin finden, sei es nur Studenten und dergleichen, ist überhaupt nicht abgedeckt. Das heißt, auf einen so langsam immer angespannteren Markt treffen Menschen, die kommen von außen, die fragen uns ja nicht vorher, die fragen ja nicht um eine Zuzugsgenehmigung.
Ja, die fragen sich vielleicht auch nicht selbst.
Einfach.
Die müssen einfach,
also ich bin auch nach Berlin
gekommen, weil ich kommen musste. Na, also ich meine, inzwischen bin ich freiwillig da, aber ursprünglich bin ich gekommen, weil ich kommen musste und das musste alles auch sehr schnell gehen und ich musste irgendwo bleiben. Und es war damals in der Zeit, die heute als paradiesisch gilt, trotzdem auch für mich nicht so leicht. Also ich habe erstmal zur Untermiete gewohnt, weil sich da so auf die Schnelle nichts machen ließ und dann habe ich natürlich irgendwann auch was gefunden. Das war schon damals, wenn man halt gewisse Ansprüche hat, das sollte halt nicht so teuer sein. Ich hatte damals auch noch, war in einer unsicheren Lage, weil ich in Berlin erstmal nur so Zeitverträge hatte, in denen man auch nicht wusste, wie lange sie dann halten. Und das, ja, ich meine, das war alles sehr, sehr schwierig. Und heute wird diese Zeit, das war Anfang 1998, also bevor die Bundesregierung kam, wird diese Zeit als paradiesisch bezeichnet. Also es war natürlich auch nicht so wirklich paradiesisch, weil ja die Bundesregierung dann auch kommen sollte und sich einige schon darauf eingestellt hatten. Es war dann 1999 schon wieder deutlich leichter. Bin ja dann auch nochmal umgezogen.
Genau, es gab ja auch diesen Bauboom, es gab ja das sogenannte Jahrhundertgeschenk. Mhm. Anlässlich der Wiedervereinigung wurde ja in den 5 neuen Ländern plus Gesamt-Berlin, da gab es die Sonder-AFA. Das heißt, der Investor konnte auf einen Schlag im ersten Jahr 50% seiner Investitionskosten abschreiben. Und das hat natürlich zu einem riesen Bauboom geführt in Berlin auch. Und da wurde auch viel gebaut, was nicht gebraucht wurde. Irgendwo am Stadtrand irgendwelche Geschossbauten, die der Markt inzwischen aber aufgenommen hat.
Ja, ja.
Die aber am Anfang auch mit Leerstand zu kämpfen hatten. So, und jetzt in der derzeitigen Marktphase, in der angespannten Marktphase, muss Politik auf verschiedenen Feldern agieren. Das heißt, du musst erstmal die Bestandsmieter schützen, dass die nicht praktisch mit diesem Druck nach oben katapultiert werden.
Ja, ja.
Denn das sind ja, wenn ich jetzt als Investor, ich habe ein Gebäude gebaut, ich habe das durchfinanziert, ich habe das gut instand gehalten, ich habe meine Miete X und mit dieser Miete habe ich eine auskömmliche Rendite. Wenn ich dann aufgrund von Marktknappheit erhöhen darf, sind das reine Extraprofite. Das ist ökonomisch nicht gerechtfertigt und führt auch nicht zu wirtschaftlichen Belebungen. Das wird einfach nur einkassiert. So. Da ist der Staat gefordert zu schützen. So. Dann im Neubaubereich ist er gefordert zu sagen, wir müssen dringend, wenn schon neu gebaut wird, dafür sorgen, dass das nicht alles das hochpreisige Segment ist. Denn wenn ich das im freien Markt überlasse, dann wird der Investor sagen, wo habe ich Nachfrage? Ich habe im niedrigen, mittleren und hochpreisigen habe ich überall Nachfrage. Dann gehe ich in hochpreisigen.
Ja klar.
Da habe ich die höchsten Margen, habe ich natürlich
ja,
auch
klar.
Wie Daimler und BMW, die stellen auch lieber 7er BMWs her, solange die Nachfrage läuft, als die komischen Kleinwagen, wo sie kein Geld verdienen. So.
Ja.
Und deshalb darf man das dem freien Markt eben nicht überlassen, sondern man muss sagen, lieber Investor, und das macht zum Beispiel München sehr konsequent, das macht auch die Stadt Wien, das macht auch die machen andere Städte. Und Berlin fing man dann so 2014 so langsam an, drüber nachzudenken, ob man es vielleicht auch mal macht. Ja. Also Berlin ist da auch immer sehr, sehr hinten dran. Man muss den Investor dann auch verpflichten zu sagen, du musst einen Teil preisgünstigen Wohnungsbau einfach bauen. Weil sonst kriegst du nämlich gar keine Baukosten, sonst kriegst du gar kein Baurecht.
Ja,
so.
Ja.
Und das wird gedealt, das kann man in Verträgen absichern und das ist auch rechtlich alles möglich. Da gibt es also jetzt extra einen Paragraph 11 Baugesetzbuch, der sagt, dieses ist möglich. Man kann sogar sogenannte einheimischen Modelle machen. Man kann sagen, also wir bauen jetzt speziell für Leute, die schon hier sind, die auf der Suche sind. Also die Berlinerin oder der Berliner, der zum Beispiel jetzt ein Kind ist unterwegs, du brauchst eine größere Wohnung. Dann kann man auch sagen, speziell solche Gruppen werden bevorzugt. So. Und in München findet das statt, allerdings auf einem ganz anderen Niveau. In München ist nämlich der freie Markt inzwischen in der Nähe von 20 Euro pro Quadratmeter.
Ja, das ist irre in München.
Miete also angekommen und da gilt dann 12 Euro pro Quadratmeter, was in Berlin schon als oberes Segment gilt, gilt in München schon wieder als preisgünstig für Münchner Verhältnisse.
Ja, ja. Ja, ja.
So. Und da sind auch ganz andere Bodenpreise aufgerufen. Dann gehen solche Modelle. Und München hat das immer, ist auch immer, glaube ich, alte sozialdemokratische Stadtregierung, die haben das immer konsequent, das haben sie zumindest konsequent durchgezogen. Und in Berlin, gerade auch Wowereit-Zeit, ne, Wowereit hat ja gesagt, na wieso, also wenn Berlin, wenn es da prosperiert und so, er war neulich in Paris, da sind die Mieten auch ziemlich proper, dann sind die halt, die steigen halt in Berlin auch, das ist so gottgegeben, da kann man gar nichts machen, das ist dann so.
Sagt ganz
und das, klar, ist, das sagt ein sozialdemokratischer regierender Bürgermeister, fand das damals schon also knackig als Aussage. Ja. Also, staunt man. Man
ja,
staunt wundert
man
sich ja, where is the social in the Social Democratic Party? Wo ist das Soziale geblieben? Das wundert man sich, staunt man immer.
Unfassbar.
So. Aber das jetzt mal Politikkritik wieder beiseite gesteckt, das Sachliche. Ich habe dann auch zu beachten, die wachsende Stadt frisst ja auch Fläche. Ne? Also das heißt, ich muss ja auch überlegen, wo wird gebaut.
Ja.
Und es gibt eben sehr naive Geister, die sagen, ja, da muss ich halt höher bauen, das ist Blödsinn. Weil die Erdoberfläche ist ja zweidimensional, die hat ja eine Länge und eine Breite. Und im Baurecht muss ich bestimmte Abstände voneinander halten, wegen Stichwort Licht, Luft und Sonne.
Genau.
Was in Berlin muss zum Beispiel das Gebäude immer zum Nachbargebäude oder zum Nachbargrundstück 0,4 der Bauhöhe einhalten, als Abstandsfläche. Und das steigt ja beim Hochhaus im Quadrat. Das heißt also, in die Höhe zu bauen, ist nur gerade keine Lösung.
Ja.
Ist gerade keine Lösung.
Ja.
Das wird ja auch jeder Mathematiker bestätigen. Aber trotzdem, es ist verrückt, die Leute glauben das. Irgendwie ist es so ein Glaube, weil sie vielleicht so, sie kennen vielleicht Tokio oder New York oder sie kennen, da gelten allerdings andere Bauregeln. Sie kennen Hongkong, wo du dann wirklich so 40 Geschosse hast, da kannst du aber trotzdem, da haben die Abstandsfläche nicht, da kannst du dem Nachbarn dann in die Küche reingucken mit 6 oder 8 Metern Abstand. Das würde nach unserer Lesart, wären das keine gesunden Wohnverhältnisse. Nee. Das heißt, das kann man jetzt keinem zumuten. Ja. Und es werden übrigens auch Wohnhochhäuser gebaut in Berlin, sind in der Projektierung direkt am Alexanderplatz, da wo das Saturnhaus ist, daneben ist noch so eine Freifläche. Da will ein Investor einen 150 Meter hohen Wohnturm bauen. Bloß, wer wird da wohnen? Das werden dann Zweit- oder Drittwohnungen für Wohlhabende.
Genau.
Ölscheichs, Chinesen, vielleicht auch zu Geld gekommen sind. Das ist doch nichts für die Berlinerin oder den Berliner oder für den normalen Zuziehenden. Das ist damit mit solchen Projekten, wenn die auch vielleicht gut Geld in die Kasse bringen in Berlin, weil da gibt es dann immer für die Bezirke pro genehmigter Wohnung gibt es einen Betrag X, ich glaube 52 Euro. Und ist ja auch eine Grundsteuer dann zu bezahlen, wenn das Gebäude dann steht. Also da kommt schon ein bisschen Geld in die Berliner Kasse rein, aber es löst kein einziges der aktuellen Wohnraumversorgungsprobleme.
Ja, und wie löst man das jetzt?
So, und jetzt kommt die Lösung. Ja, genau, ich will ja die Spannung erhöhen.
Ja, ja, ich merke
also,
das schon, aber
was ist jetzt zu tun? Es sind die Wohnbaupotenziale zu ermitteln und die liegen eben nicht unbedingt im Neubau, sondern die liegen zum Beispiel, der ganz alte Klassiker ist der Dachgeschossausbau. Du kannst auch an Gebäude, du kannst Gebäude baulich ergänzen, du kannst Ensemble baulich ergänzen und zwar jetzt nicht durch neue Einzelgebäude, sondern dadurch, dass du zum Beispiel Baulücken schließt. Man kann sich das im Prenzlauer Berg schön angucken, da ist das nämlich weitgehend durch, weil da bereits lange ein Druck war, da war lange schon Zuzug angesagt. Und aber zum Beispiel für Friedrichshain-Kreuzberg gibt es eine Analyse, die sagt, allein da haben wir in diesem einzelnen Bezirk ein Potenzial von 8.000 bis 10.000 Wohneinheiten. Rechne das mal auf ganz Berlin hoch, hast du schon wieder ein Potenzial von 100.000 bis 120.000. Das ist aber nichts für den Investor, der klassischerweise beim Bausenator auf der Matte steht, der durchmetern will. Der Investor, der durchmetern will, der will ein leeres Grundstück. Da hebt er die Grube aus, setzt die Tiefgarage ein und dann kommt das Haus dahin. So, standalone, und dann wird das abvermarktet. So, der hat überhaupt keinen Bock auf so klein ziseliertes Zeug wie Dachgeschossausbau oder irgendwelche Seitenflügel oder Remisenausbau und dergleichen. Das ist was für die in Gänsefüßen kleinen Investoren, also für den kleinen und mittelständischen Investoren, die stehen aber bei den Senaten nicht auf der Matte, vielleicht noch mit Herrn Strieder, ehemaligen Bausenator, unterm Arm als Lobbyisten und machen richtig Druck. Sondern die agieren dann, wenn man es ihnen ermöglicht und die lassen es bleiben, wenn man es ihnen erschwert. So.
Ja.
Und dahin müsste Politik umsteuern. Gleichzeitig auch gibt es ja Leute, die sagen, naja, ich bin jetzt hier so mittlerer Angestellter, ich bin vielleicht, Freundin ist vielleicht Steuerberaterin, wir denken an Kinder, wir denken an Familiengründung. Wie sieht es denn aus mit Hausprojekten? Gab es früher auch Selbsthilfeprojekte. Sowas kann man wieder fördern. Das hat Berlin komplett eingestellt.
Ja, aber Hausprojekte, also so das Einfamilienhaus.
Oder Gewerbegebäude umnutzen gibt es
ja auch. Ja gut, das ist natürlich was anderes. Aber Einfamilienhäuser sind ja immer schlecht. Das sieht man ja in London insbesondere, dass das so eine totale Zersiedlung gibt. Ja gut,
ich sprach jetzt auch nicht vom Einfamilienhaus. Sag mal, der Traum, ich komme jetzt mal zu dem Thema Einfamilienhäuschen. In Berlin kein großes Thema. Du kannst natürlich an Stadträndern auch Einfamilienhaus-Baugrundstücke erwerben und kannst dir da dein Camperhaus hinstellen. Aber sag mal, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist das zu machen, was der größte Traum der Menschen ist. Der größte Traum der Menschen ist mein eigenes Haus mit Garten drumherum. Einmal drumherum laufen können, also bloß kein Reihenhaus, bloß keine Doppelhaushälfte. Es muss ein freistehendes Einfamilienhaus, wo ich einmal drumherum laufen kann. Und damit kannst du dein halbes Leben komplett ruinieren, hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist eine völlig hirnrissige Investition. Warum? Weil nämlich, wenn du in jungen Jahren so ein Häuschen bauen willst, ich sag mal Grundstück plus Bauen in Berlin bis zu ungefähr bei einer halben Mio, kannst du natürlich auch ein bisschen die Standards runtersetzen, ist auch für 350 bis 400.000 möglich. So. Jetzt bin ich junge Familie, habe noch nicht so richtig Karriere gemacht mit kleinen Kindern. Dann muss ich das Ding hochfremd finanzieren. Es sei denn, ich habe Eltern, die sagen, komm, eine halbe Mio hat noch auf dem Konto, überweise ich dir.
Naja, nun ist aber im Moment sind Kredite gerade günstig.
Genau, zurzeit sind die Zinsen günstig, was natürlich aber sehr gefährlich ist. Ich sage dir auch warum, weil das natürlich verführerisch ist, weil dann dir der Makler immer vorrechnet, ja schauen Sie mal hier, ich habe Ihnen vorgerechnet, das ist ja günstiger als Miete. Und dann glänzen die Augen plötzlich, sagen wir, Moment mal, eigenes Haus, günstiger als Miete? mache ich. So, ja. So werden die Leute gelockt, weil sie nicht rechnen können. Mhm. Denn bei dem eigenen Haus musst du zum Beispiel, bei der Miete ist ja die Instandhaltung drin. So. Beim eigenen Haus musst du das Geld selber zurücklegen. Ja. Am Anfang ist es ja erstmal neu, das Haus, aber das geht ja so nach 5 Jahren geht das los. Erstmal mit der Gastherme oder die Technik, dann über nach 10 Jahren ist vielleicht mal die Fassade ein bisschen noch so oder die Fenster sind vielleicht schon mal fällig. Nach 20, 30 Jahren kommen Reparaturen in Dach und Fach, die richtig teuer werden. Ja. Und wenn du das nicht, kannst du ja auch nicht machen. Du kannst ja sagen, ich halte mein Haus nicht in Stand, ich lasse das so runterverlottern. Machen ja manche Leute auch mit ihrem Auto. Dann sinkt eben der Wert dieses Vermögensgegenstands immer weiter ab und der sinkt ungefähr mit der Geschwindigkeit ab, mit der du deinen Kredit tilgst. Das heißt, du zahlst nur an die Bank. Du baust überhaupt kein eigenes Vermögen auf. Du zahlst nur an die Bank immer fröhlich, die möglicherweise jetzt sehr niedrigen Zinsen, aber Zinsen, die niedrig sind, können auch steigen. Es kann auch eine Entwicklung geben wie in Japan. Ich bin jetzt kein Zinsforscher. Es kann tatsächlich sein, dass das Geldsystem so endet, also so ausläuft, so auspendelt, dass die Zinsen extrem niedrig am langen Ende immer bleiben. Aber das heißt natürlich ökonomisch dann Deflationsgefahr. Das heißt ökonomisch ist die Gefahr, dass ich dann vielleicht irgendwann meinen Arbeitsplatz los bin. Denn wenn du dann auch noch den Arbeitsplatz möglicherweise einer der beiden verliert, dann wird das Projekt zum Himmelfahrtskommando. Dann kommt nicht von der Bank ein Liebesbrief. Ja, lieber Kunde, ne? So, Ihre persönlichen Verhältnisse, wie wir gehört haben, haben sich verändert. Wir bitten Sie jetzt, Sie sind also mit 70% fremdfinanziert, das ist jetzt nicht mehr so angesagt. Wir bitten Sie jetzt Nachbesicherung von, ich sag mal, 50.000 Euro, haben Sie einen Monat Zeit, das einzuzahlen oder andere Sicherheiten beizubringen. Und außerdem die Konditionen werden sich ja verschlechtern. Du musst also zum Beispiel entweder mehr tilgen oder du hast auch höhere Zinsen dann so. Und dann widrigenfalls wir natürlich den Kredit fällig stellen und sie dann widrigenfalls dann eben bitte den Kredit zurückführen. Was natürlich niemand kann, wenn er mit 300.000 verschuldet ist und das Geld nicht irgendwo vom Himmel fällt. So.
Ja.
Und dann, die Banken werden dann nicht so schnell agieren, aber dann kann die Bank dich, wenn du da nicht reagierst oder da nicht in die Buschen kommst, deren Forderung, kann die theoretisch die Sache tatsächlich fällig stellen und dann kommt die Zwangsversteigerung. Und dann bist du die Hütte los. Und dann sitzt auf dem Berg ganz von Schulden
möglicherweise. Zahlt das, kein Geld mehr hast.
So ein Häuschen, was ein bisschen schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und wo dann noch eine Familie drin wohnt, die man erstmal zwangsräumen muss. Mit dem Zwangsversteigerungstitel kann die nämlich zwangsgeräumt werden, aber so freiwillig ziehen die ja meistens nicht aus. Das bringt bei einer Zwangsversteigerung gar nicht mehr so viel Geld.
Und dann bleiben die Schulden.
Und die Schulden bleiben. Und dann, du haftest ja mit deinem gesamten Vermögen in Deutschland. Nicht in den USA, wo du bei der Bank den Schlüssel abgeben kannst, wo du auf die Art noch aus der Nummer rauskommst. Mhm. Deshalb ja die Bankenkrise in den USA mit den Häuschen auch so hochkochte. Weil die Leute dann, die Krankenschwester, der man dann ein Häuschen für 200.000 Dollar angedreht hatte, die aber dann mit Tease Rates, gab es da Tease Rates, also Raten, wo du am Anfang hast du 0,5% Zinsen und musst nichts tilgen. Da kann sich das die Krankenschwester auch leisten. So, und dann stiegen plötzlich die Zinsen. Und dann sagt die Krankenschwester, nee, das wird hier nichts mehr, hier ist der Schlüssel. In den USA kannst du das bringen. Da kannst du den Schlüssel der Bank übergeben und dann hat die Bank das Häuschen an der Backe. So, und wenn es viele machen, hat die Bank noch ein ganz anderes Problem. Das geht hier nicht. Und hier ist die Zwangsversteigerung der Weg, die Nummer zu liquidieren. So, also zurück zum Berliner Problem. Geschosswohnungsbau ist die Lösung für Berlin und nicht das Einfamilienhäuschen am Stadtrand, weil die Fläche auch gar nicht da ist.
Ja, die Fläche
ist also das könnte man dann, dieses Spiel könnte man dann in Brandenburg machen, aber da kann ich nur jedem sagen, du hast dann genau das, was du an möglicherweise Kosten gespart hast, wirst du in Reisekosten investieren müssen. Das geht bei den Kindern los, die du zum Kindergarten fahren musst, weil er nicht mehr fußläufig ist, zur weiterführenden Schule noch weiter und du selber bist immer nur am Pendeln. Du sitzt immer im Auto und pendelst. Oder in der S-Bahn oder wo auch immer
man da sitzt. S-Bahn, da musst du, das ist ja alles weg.
Genau, da hast du wieder Standorte, S-Bahn-Nahstandorte
sind wieder teuer. S-Bahn-Standorte im Speckgürtel, also das sehe ich nirgends. Also kannst du höchstens durch eine Zwangsversteigerung von jemand anders da vielleicht noch rankommen. Aber sonst gibt's da nichts. Also das kann man sich völlig abschminken, denke ich.
Genau.
Also die meisten Sachen, die man da bekommt, sind eben außerhalb der S-Bahn-Reichweite manchmal noch mit anderen Verkehrsmitteln erreichbar. Aber dann wird's natürlich schnell lästig, wenn du halt erstmal mit dem Bus oder mit der Straßenbahn zur S-Bahn fahren musst und dann mit der S-Bahn und ist ja lange unterwegs. Und wie gesagt, wenn du dann noch mit Kindern und so, die dann auch, wenn sie etwas älter werden, noch mal abends weg wollen und dann bist du nur noch Chauffeur.
Genau, das hatte ich noch ganz vergessen mit dem Einfamilienhäuschen am Stadtrand. Wenn das Häuschen dann einigermaßen abgezahlt ist, ist es deshalb eine Fehlinvestition, weil die Kinder sind nämlich dann draußen.
Ja.
dann hast du eine riesen Hütte. Du bist dann älter, ein bisschen vielleicht mit Gehstock und deine Frau ist auch schon älter. Und dann hast du 140 Quadratmeter für zwei Leute, die das gar nicht mehr in Schwung halten können, weil sie vielleicht nicht mehr körperlich so fit sind. Und los wirst du das auch nicht. Weil zu viele.
Eine ganz dumme
Geschichte. Und wenn die Kinder das mal erben und die wollen es verkaufen, kriegen sie kaum noch Geld dafür. Kenne ich auch Fälle im Bekanntenkreis. Ja. Das heißt, inzwischen ist ja die Generation tatsächlich schon im Erbenbereich von denen, die in den 70er Jahren so ein Häuschen gekauft haben. Die hatten dann noch Glück, weil die Bodenpreise damals noch niedrig waren. Wenn es also zum Beispiel im Speckgürtel einer Großstadt gewesen ist, hast du zumindest bei den Bodenpreisen eine Entwicklung, die du jetzt ja auch nicht mehr hast. Jetzt sind die Preise schon oben. So sieht das.
Also das Thema Stadtentwicklung ist sehr, sehr spannend. Da gibt es natürlich noch sehr viele andere Aspekte. Wir haben jetzt ja auch nur den Aspekt hier jetzt Wohnungsbau. Gut, Mediaspray hatten wir auch. Also Wohnungsbau, es gibt natürlich bei der Stadtentwicklung noch ganz andere Geschichten und auch Verkehrsplanung.
Genau, Verkehrsplanung.
So. No, das ist ja auch sehr spannend. Wie macht man das? Was ist
mit dem Radverkehr zum Beispiel? Ein Riesenthema im Wahlkampf.
Da ist ja jetzt die CDU aufgesprungen, die will ja plötzlich jetzt den Radschnellweg haben. Also eine Partei, die nie was mit Fahrrädern hatte, ist da jetzt, das kann ich auch nur schwer nachvollziehen.
Ich würde mal so sagen, was wir jetzt hier diskutieren, ist ganz nett. So. Aber was im Wahlkampf jetzt nach oben gespült wird oder nach außen gespielt wird, drei Wochen vor der Wahl, kannst du alles im Prinzip in der Pfeife rauchen. Das ist dann machen da alle ein bisschen Populismus.
Naja, klar.
Und ich weiß es von der CDU, die haben irgendwo in Zehlendorf gibt es einen, ich weiß nicht, ob das dem Heilmann sein Wahlkreis ist und so, wo die alte Stammbahnstrecke so
modert.
Genau. Und der dann sagte, na, da kann man doch einen Radschnellweg und so. Das ist so eine fixe Idee. Und jetzt sagt man, ja, sind wir auch dafür. Und was einen dann immer wundert an solchen Aussagen ist, die sind jetzt 5 Jahre gemeinsam mit der SPD an der Regierung. Ich war ja bei einer Haushaltsberatung dabei. Bei der Haushaltsberatung, was haben die Piraten natürlich gemacht? Jetzt mal wieder zu den Piraten zurück. Wir haben gesagt, wir brauchen mehr Geld für den Radverkehr. Waren wir uns übrigens mit den Grünen, den Linken durchaus einig. Ja, und was passiert mit unseren Anträgen? Sie werden alle, na, was würdest du vermuten, was mit den Anträgen passiert? Werden die jetzt angenommen?
Akte werden abgelegt. Von der Opposition kommen, das lehnt man dann ab. Das ist ja, da geht er ja schon im Affekt irgendwie. Ne? Da machen die ja
Das ist ein lustiges Ritual oder so, ganz lustig ist es ja gar nicht. Weil es natürlich auch bedeutet für Abgeordnete und auch für Mitarbeiter einer solchen kleinen Fraktion in der Opposition, sie arbeiten tendenziell immer für den Papierkorb. Das heißt, du stellst Anträge und noch Anträge, nicht ganz für den Papierkorb, weil du
triggerst ja das Thema später an. Wieder, ja, das holen die später hervor. Also das ist kommt ja immer wieder vor, dass dann plötzlich auch Ideen der Opposition später von anderen wiederbelebt werden und als eigenes verkauft werden. Ich meine, siehe nur Gewaltopferambulanz.
Gewaltschutzambulanz, genau.
Das ist nun wirklich ein Piratenthema gewesen. Die CDU hat sich lange gesperrt. Jetzt im Wahlkampffilm der CDU ist es große Errungenschaft von der CDU. Ich habe das gestern ja auch bei der Rosa Elefantenrunde gebracht und dann sagte der Ebers, der rechts neben mir saß, gleich, ja, da sind wir uns doch mal einig.
Das ist schön für Herrn,
verbrüdert mit mir, als ich ihm gerade vorwarf, dass die CDU sich ja die ganze Zeit dagegen gesperrt hat. Also das ist schon irgendwie schon, also ich meine, ich will damit nur sagen, ich meine, das ist ja jetzt auch noch ein bisschen unaufrichtig von der CDU, sich jetzt so zu verhalten, als wären sie immer schon dafür gewesen, aber es ist tatsächlich so, dass wenn Ideen einmal angestoßen sind, sind sie da und dann werden sie aufgegriffen. Fahrscheinloser ÖPNV gibt's inzwischen Projekte von allen Oppositionsparteien, die ja vielleicht demnächst auch mal Regierungsparteien sind, dann wahrscheinlich das wieder vergessen werden mit dem fahrscheinlosen ÖPNV.
Oder denk an das bedingungslose Grundeinkommen, ja, das ist seit Jahrzehnten wabert das irgendwo mit verschiedenen Begriffen. Und da irgendwann kommt diese Zeit, du weißt nicht, wann die ist, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 12, in 7 Jahren, wir wissen es nicht. Aber wenn die gesellschaftliche Zeit dafür reif ist, dann wird das kommen. Und dann wird plötzlich auch eine SPD oder selbst eine CDU wird sagen, okay, gut, so, machen wir.
Ja.
Oder Cannabisfreigabe ist auch so ein Ding, da weiß jeder, sie wird irgendwann kommen. Oder Ehe für alle, es wird Ehe irgendwann kommen. Es wird einfach kommen. Und warum springt dann zum Beispiel eine CDU, da hätte man den Evers mal fragen können, da hat man vielleicht auch gefragt, da ist er vielleicht selber auch unglücklich darüber, warum springt dann eine CDU nicht über den Schatten und sagt, okay, Leute, komm.
Ja,
es kommt doch sowieso.
Er hat gestern gesagt, dass er da unglücklich darüber ist.
Ich glaube, er hat es im Parlament auch durch. Also Evers ist ja einer, der auch im Parlament das Maximum rausholt, was sich ein, sagen wir mal, der noch was werden will, in der Regierungskoalition leisten kann, wenn er mit dem, was die Regierungskoalition macht, nicht einverstanden ist oder was seine eigene Partei macht, nicht einverstanden ist. Da ist Evers noch der, der dann auf eine sehr freundliche Art das Maximum noch rausholt und das da kann man sagen, das ist dann in dem Sinne auch ein Ehrenmann. Also das, mehr kann er halt nicht. Er kann nicht im Parlament plötzlich für ihr, für alle stimmen, wenn seine Fraktion dagegen stimmt, weil er es nicht darf.
Ja, ja, klar.
So. Ja. Da ist er dann gebunden.
Ja. Ja, nee, also das ist, ja klar, das sind halt so die parlamentarischen Zwänge.
Genau, da kann ich auch immer nur empfehlen, dass man sagt, es gibt ja Parteien und dann gibt es Personen. Mhm. Letztendlich sind auch Parteien was von Menschen gemacht ist. Mhm. Und da kann man so Leute wie den Herrn Evers, wenn der zum Beispiel lesbisch-schwule Union ist und wenn er sagt, ich bin für mich, das ist auch ein persönliches Herzensanliegen, Ehe für alles, das vorankommt, finde in meiner Partei aber leider keine Mehrheit, weil es da die alten Haudegen und die alten konservativen Knochen gibt, dann kann man solche Leute auch ermutigen, als Herr Evers jetzt, als Individuen, zu sagen, baggert mal noch, unsere Unterstützung habt da so im Hintergrund, wir wissen, ihr seid ihr und wir sind wir, um dann dem zumindest bei seiner Partei den Rücken zu stärken, damit der dort wieder sagen kann, ja pass mal auf, Leute hier, guckt euch mal alle anderen Parteien, SPD, Grüne, Linke, Piraten, alle.
Ja, das war gestern.
Wir haben eine große gesellschaftliche Mehrheit dafür.
Ja, war gestern Thema.
Genau, wollen wir jetzt hier nicht vertiefen.
Ja, nee, also das, genau, also ich denke nur, also selbst die Arbeit dieser Referenten ist nicht verloren, weil die Sache im Gespräch bleibt. Also meiner Meinung nach ist es wichtig, dass überhaupt solche Sachen kommen und ins Gespräch getragen werden und die sind dann auch nicht verloren, weil irgendwann was kommt. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir haben in Tempelhof Schöneberg auch immer wieder manchmal auch auf ungeschickte Weise das Thema Shared Space in die Diskussion getragen. Da wussten die anderen gar nicht, was das ist. Und plötzlich haben wir die Maaßenstraße als Begegnungszone und das ist ein Shared Space.
Also ja, wobei halt manche auch mit der Ausführung dann wieder unglücklich sind. Mit
ja, das ist doch Propaganda. Also also wenn du dir das anguckst, da, also ich finde das eigentlich gelungen. Da sitzen Leute da auf den Bänken, da ist irgendwie was los. Klar, natürlich, die Anwohner finden das nicht so gut, dass da ständig irgendwie Lärm ist, aber so richtig schlecht ist das nicht. Man hätte vieles besser machen können, ist klar, aber jetzt da der große Aufschrei, der da im Winter war, das war wirklich Propaganda. Also ich finde, das ist besser als sein Ruf. Jedenfalls wird es angenommen und das ist ja schon mal was. Also ich kenne viele andere Ecken in Berlin, die nicht angenommen werden und das wird angenommen. Also jetzt zu sagen, das sei völlig misslungen, wenn da Leute sitzen und Spaß haben, ist doch, ja. Also wie gesagt, also ich will nur sagen, plötzlich kommt das, was Piraten immer ins Gespräch gebracht haben. Also irgendwer hat doch in der Verwaltung tatsächlich dann gesagt, ja, können wir mal machen. Ne? Weil jetzt unabhängig davon, wie es gelungen ist, da war vielleicht auch die Planung nicht wirklich gut, aber man muss einfach gewisse Dinge im Gespräch halten und dann bewegt sich da was hin.
Ne? Genau, so läuft Politik.
Ja, genau.
In der Regel.
Deshalb ist man
nicht so digital, ne? Dass man sagt, hier, wir machen eine Abstimmung, Mehrheit ist Mehrheit und die Mehrheit, und dann wird es gemacht so.
Ja, ja.
Und es gibt ja auch Sachen, die beschlossen werden, man denke nur an Parteitagsbeschlüsse und die werden nie umgesetzt. Also es gibt, Papier ist ja auch geduldig, was Beschlüsse angeht.
Ja.
Dann gibt es zwar mal Leute, die halten das Ding hoch und sagen, wir haben Beschluss, hier Beschluss, aber die Umsetzung ist dann immer noch der zweite Schritt.
Ja, genau. Also wie gesagt, also ich wäre da jetzt gar nicht so pessimistisch. So, was hat dich denn jetzt kommen wir mal zu deiner Kandidatur, was hat dich denn jetzt bewogen, selber Politiker zu werden?
Ja, das ist eine spannende Frage. Es ist ja in der Piratenfraktion so, das haben ja auch alle beobachtet, die Piratenfraktion ist ja sehr dispers gewesen, immer schon, immer
von Anfang an. Genau, das war ja vielleicht auch ein Fehler.
Wir haben immer gescherzt jetzt, ein bisschen intern, kleinen Scherz hier durchreichen, haben gesagt, na okay, irgendwie sind es die 15 freien Radikale. Ne? Das ist das Schweizer Kantonprinzip, jeder Fraktionär kann tun, was er will. So.
Ja.
Und wurde ja auch unter den Fraktionären diskutiert, sind wir jetzt eher so eine Plattform, so eine Aktionsplattform, von der aus jeder so standbeinspielbarmäßig agiert, oder sind wir doch eher eine Gemeinschaft, aber natürlich bloß nicht so wie die anderen Fraktionen mit Fraktionsdisziplin, Fraktionszwang und allem Schnick und Schnack, wo man sich dann einordnen muss. Das war ja eine Diskussion, die leider nicht zu Ende diskutiert worden ist. Man hat da so nebenher agiert und der eine hat dies gemacht, der andere jenes, dann war der wieder mit unzufrieden mit dem und so. Und letztendlich ist es, sie haben zusammen gearbeitet tatsächlich, was man gar nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen, und da ist auch effektiv was bei rumgekommen, also es sind gute Sachen bei rumgekommen, also muss die Fraktion auch sehr loben jetzt erstmal hier, so, was in der Öffentlichkeit leider nicht so rübergekommen ist, weil die, ich sag mal, individuellen Befindlichkeiten, einzelne haben sich mit anderen schlecht verstanden oder sind in Konflikte geraten, die sind dann in der Öffentlichkeit eher nach oben gezogen worden, und die Leistungen, die Fraktion gebracht hat, und für so eine kleine Fraktion enorme Leistungen, sind leider dann doch nicht so gewürdigt worden.
Ja.
So. Und dann kam ja irgendwann diese Phase, in der eine Austrittswelle aus der Piratenpartei sich, sagen wir mal so, entwickelte. Das war ungefähr nach diesem Parteitag in Halle, wo es dann hieß, naja, so, also mal so wirklich linke Ideen sind in der Piratenpartei eigentlich nicht mehr so gut gelitten. Und da gibt es eine Partei, die heißt auch noch Die Linke. Ne? Da gab es doch einige, die gesagt haben, naja, da fühle ich mich politisch eher bei der bei der alten Linken, so bei den alten Linken aufgehoben, als jetzt bei den Piraten, wo ich mühsam linke Ideen, egalitäre Ideen oder Ideen, fortschrittliche Ideen, progressive Ideen, wo ich die mühsam möglicherweise gegen enormen Widerstand von Leuten, die eher so ein bürgerlich-liberales Denken haben, erkämpfen muss. Bei Linken ist alles schon da. Da ist auch nicht alles schon da. Das ist eine
Fehleinschätzung.
Gerade
emanzipatorisch-egalitäre Gedanken, da sehe ich aber
den Linken. Ich wollte gerade sagen, die bei den alten Linken auch wieder nicht.
Ja.
Das heißt, da werden sich auch einige noch wundern. Aber es ist erstmal, du weißt ja immer, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zaunes. So.
Sehr gut
oder die gesagt. Kirschen, wie im Gras ist, genau, das glaube ich aus dem Englischen. Im Deutschen sind die Kirschen Nachbarsgarten, die sind besonders süß. So. Kirschen Nachbarsgarten, genau. Und dann ist natürlich auch als einem Herrn Lederer, als Parteivorsitzender der Linken jetzt in Berlin nicht zu verdenken, wenn er sich mit einem Martin Delius oder so, wenn er sich mit dem mal so unterhält und sagt, ja, wie sieht es denn eigentlich aus und so, und man sich dann verständigt, pass mal auf, wir als Die Linke Berlin haben ein Problem. Das Problem heißt 50 plus, und zwar vor allem im Ostteil der Stadt.
Ja.
Und das Problem ist inzwischen 60 plus und 70 plus. Das heißt, die alten Linken, die alte Garde, die sterben einfach weg. Und da kommt nichts Junges nach.
Genau.
Und das, dann ist doch völlig klar, dass man sich, wenn man beim Piraten sieht, Anna Helm, engagiert, jung, Dame Strauf, die will was erreichen. So. Ein Martin Delius, hochintelligent, kluger Mann, hat super Arbeit geleistet, will im Leben noch was erreichen. Dass man um die vorsichtig wird, natürlich jetzt ohne gleich hier so, jetzt kommen die zu uns und so, sondern das ist schon so eine Entwicklung. Und dass man dann natürlich stolz verkündet, jawohl, also ehemalige Piraten unterstützen jetzt Die Linke, so. Habe ich 100% Verständnis dafür.
Ja.
Aber ist zum Beispiel ich bin ja auch noch schon älter, ne? ist mein persönlicher Weg nicht. Denn ich bin mal 2011 bei den Piraten angefangen, weil ich das Projekt gut fand und weil ich die Idee gut fand und weil ich gesagt habe, wir brauchen gerade etwas als Partei, was eben nicht so zum Beispiel Die Linke eher etatistisch denkt oder sagt, der Staat muss sich um alles kümmern. Oder so eine sozialdemokratische Partei, die eigentlich eher Pöstchensicherungspartei ist. Sondern ich habe die Piraten immer begriffen als eine Bewegung, auch, es war so eine Art romantische Bewegung auch, ja. Die sagen, wir müssen mal wieder gucken, was waren denn die ursprünglichen Ideen der Grünen? Sind die bei der derzeitigen Grünen Partei noch vorhanden oder ist das alles nur noch Folklore bei denen? Und bei den Piraten war in der Aufbruchsstimmungsphase, auch 2009 ging es ja los, auch mit pfiffigen Ideen und 2011 dann in dem fast schon Hype, kam es ja nochmal kräftig hoch, dass man sagt, wir müssen Politik auch neu anders probieren, einfach andere Modelle der Demokratie ausprobieren, weil wenn wir nämlich das so lassen, wie es ist, dann wird das erstarren, dann wird das aristokratisieren, ist ja schon stark aristokratisiert, wenn man sich mal Parlamentssitzungen anguckt, und wird irgendwann ein reines Ritual. Guck dir bei der katholischen Kirche an, wie ist denn das, wenn das 2000 Jahre keine wesentliche Erneuerung ist, oder meinetwegen auch nur 500 Jahre, je nach wie man rechnet, dann ist das Ding völlig durchritualisiert, völlig unattraktiv, für junge Leute noch gleich unattraktiv, und dann gehen die alle weg.
Ja, ja,
klar. Und die Demokratie ist aber nur mal unser System, was wir uns hier überlegt haben, um auch mitgestalten und mitreden zu können. Und wenn dieses System sich veraristokratisiert, Und wenn das System sich verritualisiert und wenn du irgendwann nur noch praktisch so ein Vorbeter hast du dann im Parlament. Der Parlament ist der Vorbeter und dann gibt es irgendwelche Debatten, die Scheindebatten sind, die gar keine echten Debatten mehr sind.
Ja, ich glaube, dass es immer noch so ist bei den Piraten, weil du sagst, das war mal 2009. Also ich glaube, dass das immer noch ein Wesensmerkmal der Piratenpartei ist, dass genau diese Vorstellung von der Erneuerung der Demokratie eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, ja, aber auch ich beobachte, das ist so ein bisschen auch mein Betrübnis bei der Piratenpartei, auch, dass in Berlin vielleicht gar nicht mal so, aber auf der Bundesebene, dass sich auch Sachen ritualisieren.
Ja, ja.
Dass auch Dinge zu Folklore werden und dass man auch zum Beispiel einen eigenen Code entwickelt. Das gefährlich ist doch, wenn Parteien dann untereinander, wenn die dann so reden, dann ist zum Beispiel Zeugs, also oder Sachen heißt bei Piraten Fu, so. Und dann, das ist nur ein Beispiel, aber dann wird praktisch auch in Sitzungen, die eigentlich fürs Publikum sind, also sprich in öffentlichen Parteiversammlungen und so, wird dann so gesprochen und damit ziehe ich nun nicht gerade magisch neue Leute an, also muss man so sagen. Und dann hast du das Problem, dass einige haben sich das anders vorgestellt und die gehen, aber es kommen kaum noch welche dazu und insgesamt ein Schrumpfungsprozess, wo ja manche von Konsolidierungsprozess sprachen, aber ich sag mal, kann sich auch zu Tode konsolidieren, ja, also das ist die Gefahr.
Das ist so richtig.
Und jetzt haben wir einen neuen Parteivorsitzenden auf Bundesebene gewählt, der mir auch ganz gut gefällt. Da schauen wir mal, was, ne, ob die Vorschusslorbeeren dann auch funktionieren. Und der braucht auch Unterstützung natürlich.
Ja, klar.
Da kann sich was entwickeln. Wir haben einen, finde ich, noch relativ eine gute Wahl dann getroffen, trotz Schwierigkeiten im Berliner Landesverband mit Bruno Kramm als Vorsitzenden, weil der einfach da mal ein bisschen auch wieder irgendwie Schwung in die Hütte reinbringen.
Ja, sicher bringt der Schwung rein. Ich denke, das ist auch ganz wichtig.
Und dann macht es wieder mehr Freude. Es
ja, muss, klar,
das natürlich. Ding muss wieder Freude machen. Es bringt nichts zu sagen, wir Politik quälen uns. Es
muss wieder einen Spaß machen.
Das war mal Spaß kann auch Politik machen. So.
Ja, Spaß Spruch, kann auch Politik machen, genau.
So, und jetzt war noch eine Frage, habe ich dir offen gelassen. Warum, wie war die Motivation, wie komme ich dazu, das zu machen?
Genau.
Ich habe mir gesagt, wenn es kaum noch einer machen will, es war ja zu sehen, dass von viele Fraktionäre auch gesagt haben, nee, ich unterstütze die Linken, ich will eigentlich gar nicht mehr so. Und da blieben dann nur noch wenige übrig. Da sage ich, dann muss man wenigstens in dem Sinne Qualität bei die Sache bringen, weil wenn man dann irgendjemand kandidieren lässt und diesen irgendjemand halt wählt, damit halt einer auf der Liste steht, da irgendwie und so, dann wird es nichts.
Ja,
dann wird es nichts. Oder dann ist es zumindest
ist ja nun auch ein geschehen.
Versuch.
Und also
wir haben relativ gute Leute
auf
der Liste.
Ich finde diese Liste im Vergleich zur Liste 2011, die hat, also diese hat bestimmte Vorteile. Es gibt auch Nachteile. Es fehlt vielleicht so ein Charismatiker wie Christopher Lauer oder so jemand wie Martin Delius. Aber es gibt, also ich finde zum Beispiel die jetzige Liste ist auf der einen Seite so ein bisschen diverser. Also es gibt mehr Frauen und es gibt halt auch wiederum unterschiedliche Leute, auch Leute, die einen unterschiedlichen Zugang zur Politik haben, Leute, die schon im Abgeordnetenhaus waren, gut, das ging natürlich vor 5 Jahren nicht, Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, also das finde ich recht gelungen und ich finde auch, dass sie insgesamt, glaube ich, aus Leuten besteht, die besser zusammenarbeiten können. Also jedenfalls sind es ja auch Leute, die sich schon zum Teil kennen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber 2011, wo man ja eigentlich niemanden kannte, den man da auf die Liste gewählt hat, jedenfalls kaum. Also
kaum, kurz. Richtig. Ja, man kann ja schon, ich finde auch, die Diversität ist erstmal gut.
Ja.
Man muss aber aufpassen, es sind alles Menschen.
Ja,
die 15 Piraten, die jetzt noch, 15 Piraten sind es ja nicht mehr, aber die 15 Abgeordneten, die jetzt Piratenfraktionen bilden, sind alles Menschen. Und ich pflege auch zu sagen, auch die kochen mit Wasser und die jetzigen Listenkandidaten auch. Und man muss, was die Piratenfraktion sehr wie Störfeuer gewirkt hat, waren diese persönlichen Konflikte, wo man nicht gesagt hat, wir setzen uns jetzt mal hin, wir erwachsene Menschen und lösen die Konflikte, sondern wo man diese Konflikte immer weiter verschleppt hat, nicht nur verschleppt hat, sondern die sind dann weitergetragen worden und dann poppen die irgendwo auf, wo man überhaupt nicht mehr den Konflikt versteht. Kann keiner mehr verstehen.
Ja, ja, klar.
Und das ist mein dringendes Appell, habe ich aber auch meinen Mitbewerbern da und Listenkandidaten schon gesagt. Das darf natürlich bei der neuen Liste nicht passieren. Ja. Bei der neuen Liste ist es so, wenn wir ins Abgeordnetenhaus einziehen sollten, in einer bestimmten Stärke, die dann der Wähler entscheidet, dann muss von Anfang an klar sein, und das muss regelmäßig auch erneuert werden, dass man sich die Karten legt. Und zwar die Karten auch über persönliche Befindlichkeiten, über Zusammenarbeit und nicht nur darauf vertraut, so nach dem Motto, ja, wenn wir uns alle aus dem Weg gehen, wird es schon keine Konflikte geben. Nee, wenn wir uns alle aus dem Weg gehen, dann gibt es gar keine Zusammenarbeit mehr. So. Mhm. Und Konflikte sind immer lösbar. Jeder Konflikt ist lösbar. Man muss sich aber auch dann die Zeit nehmen und sich der Mühe unterziehen, weil Konfliktlösung ist anstrengend.
Ja, sicher.
Ist mühsam.
Natürlich ist das schwierig. Und
diese Mühe ist auch unangenehm, manchmal Konflikte zu lösen. Da gibt es viele, die wollen das gerne so vermeiden. So wie wenn du Schmerzen im Arm hast, dann sagst du, eine bestimmte Haltung tut mir weh, da versucht man diese Haltung zu vermeiden, dass das gar nicht wehtut. Anstatt zu sagen, ich muss mal dafür sorgen, dass die Schmerzen nicht mehr sind. So,
naja.
Wieder jede Haltung einnehmen kann.
Genau, genau.
So. Und das, denke ich mal, das wird bei der neuen Fraktion so sein müssen, widrigenfalls sie einen ähnlichen Weg gehen könnte als die jetzige.
Naja, ich glaube, das sind diese, das kann man auch als Nachteil sehen, es fehlen so die Superdiven. Wir hatten wirklich jetzt einige Leute, also unter den 15 Fraktionären, die jetzt im Abgeordnetenhaus sind für die Piraten, sind halt viele Diven.
Ja, du meinst die das, Hardcore-Alpha-Tierchen.
Ja, ja. Das ist natürlich manchmal ein Vorteil. Im Wahlkampf ist das sicherlich ein Vorteil, wenn man solche Leute hat. Die fehlen jetzt vielleicht auch ein bisschen im Wahlkampf. Aber was die Zusammenarbeit angeht, ist das ein großer Nachteil. Denn jemand, der so auftritt, möchte natürlich im Mittelpunkt stehen und das Sagen haben und möchte sich da von anderen nicht reinreden lassen. Also ich habe das oft genug gehört, dass eine Person gesagt hat, nee, der nicht, der kann mir nicht das Wasser reichen, der kann jetzt nicht Fraktionsvorsitzender sein. Oder so.
Genau, ja.
Ja, das ist doch ein völliger Unsinn, denn darum geht es doch gar nicht.
Es ist ja so, du hast das Phänomen in der derzeitigen Fraktion gehabt, dass diejenigen, die, ich nenne es jetzt mal Alpha-Tierchen, die Alpha-Tierchen, das ist erstens eine Mehrzahl, es gab nicht nur eins, wenn es nur eins gegeben hätte, hätten sie alle um den geschart und den vielleicht vergöttert und weiß ja geil was. Nee, es gab mehrere und diejenigen waren eher jung.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt mal einfach auf Alexander Spieß gucke, der ist ja irgendwie auch Fraktionsvorsitzender, aber kein Alpha-Tierchen.
Ja, so. Ja. Und der war zum Teil nicht gewollt, so, weil sie gesagt haben,
wollte ich kann sagen,
das Wasser reichen.
So nach dem Motto, den lassen wir so mitlaufen, damit auch alle gut zufrieden sind.
Ja.
Aber um jetzt mal auch Namen zu nennen, ich sag mal, eine Konkurrenz, die es durchaus gab und die war also einfach auch spürbar zwischen zum Beispiel Christopher Lauer und Martin Delius.
Ja, ja, klar.
Die war einfach so, dass keiner von den beiden konnte, war fähig, also auch so eine mentale Sache auch, zu sagen, okay, ich gehe ins zweite Glied, der andere ist der Vorspringer. Also. Mhm. Und ich erinnere mich an diese Maulwurf-Pressekonferenz, das war ja schon Hanebüchen, wo man die Presse, ich glaube, war es vor einem Osterwochenende irgendwie am Freitag um 18 Uhr in eine Blitzpressekonferenz einbestellt, 1,5 Stunden davor praktisch die Nachricht raus hat und Journalisten, wo dann der Berwader, glaube ich, vom ZDF dann kam und seine Frage war dann, naja, also wenn die Fraktion hier schon wieder so im Clinch ist, dass sie, oder von der Welt, dass sie so im Clinch seid, dass die Fraktion demnächst auseinanderfliegt. Leute, muss es dann sein, dass uns hier am Freitagabend um 18 Uhr bestellt. Es war ja diese, jeder kann es ja auch noch nachvollziehen, weil es ja alles öffentlich war. Es war ja diese Pressekonferenz, wo es nur noch um persönliche Befindlichkeit, genau, wo es überhaupt nicht mehr um Politik ging. Und wir, auch für die Mitarbeiter ist es doch irre, du kriegst ja eine Mail hier, 18 Uhr Pressekonferenz, ohne weitere Informationen. Und auch die Mitarbeiter fragen sich, fliegt jetzt die Fraktion auseinander?
Ja.
Was ist jetzt, was passiert? So, man guckt.
Bist natürlich als Mitarbeiter nochmal extra betroffen, weil ja auch irgendwie dein wirtschaftliches Überleben erstmal dranhängt. Aber ich kann dir sagen, ich als gut informiertes Parteimitglied war auch komplett geplättet. Ich gehöre ja nun zu dem Kreis, der dann auch immer von Journalisten angerufen wird. Gibt so bestimmte Journalisten, die mich immer kontaktieren. Und wenn du nun gar nicht im Bilde bist, ist es irgendwie schlecht. No? Gut.
Ja. Es war wirklich, also auch die Mitarbeiter haben nur mitgeteilt, und das praktisch den Zeitpunkt und die Örtlichkeit dieser Pressekonferenz. Da war nichts Inhaltliches mit dabei. Also blitzartige Überraschungsgeschichte. Und dann, wie gesagt, mit dieser, das ging um eine persönliche Sache. So, und da tat mir auch Leute leid, es gab ja auch es gab auch Nicht-Alpha-Tierchen, ruhige, freundliche, kluge und fleißige Abgeordnete, die sind schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich sag mal Andreas Baum jetzt als Beispiel. Der war mal Fraktionsvorsitzender. Und der hatte Qualitäten, die ihn ausgezeichnet haben. Wie gesagt,
hat ruhig, immer noch. Also er lebt ja noch.
Genau, er lebt ja auch noch, aber
hatte Qualität. Also,
gut, Fraktionsvorsitzender ist er nicht mehr. Und diese Qualitäten konnte Andreas nicht auf die Straße bringen, weil er, oder was heißt, die konnte er schon auf die Straße bringen in bestimmten Punkten, aber als Fraktionsvorsitzender konnte er die nicht ausspielen, weil er sollte die Konflikte lösen. Für andere. Das konnte er nicht. Das war ihm, glaube ich, auch dann irgendwann klar geworden. Er hat dann immer gesagt, okay, wir können, hat das mehr so technisch gesehen, wir können jetzt das und das machen, dann und dann nochmal die und die treffen sich und mit Mediation oder mit einem mehrtägigen Seminar, wo man dann nochmal sich die Karten legt und so weiter. Aber ein Konflikt können immer nur die Konfliktparteien lösen. Das ist in der Schule so, das ist im Kindergarten so und das ist auch. Gut, im Kindergarten können die Erzieher dann noch mehr steuern. Kinder sind noch kleiner. Aber unter erwachsenen Menschen müssen es die Konfliktparteien tun und nur die Konfliktparteien. Und wenn die sagen, ich will aber gar nicht. Ich sehe den Konflikt sogar als fast schon vorteilhaft an. Das ist ja sehr gut, wenn der Konflikt läuft, dann kommt der andere, wenigstens kommt der nicht hoch. Das ist doch günstig. Wenn der total im Konflikt ist, dann kann der mir nicht über den Kopf wachsen. Andere, also der alte Trick, psychologisch andere erniedrigen, damit man selber höher dasteht, einfach relativ. Ne?
Ja. Das ist in diesen Gruppen, die ja sozusagen gezwungenermaßen zusammengekommen sind. Das ist ja bei so einer Fraktion.
Genau,
so.
Die spezielle Besonderheit, nicht austauschbar.
Ja.
Es sind alles höchstpersönliche Rechte,
Fraktionsmitgliedsrechte.
Die Leute sind keiner Weisung gebunden. Also es hilft überhaupt nichts, wenn der Fraktionsvorsitzende sagt, liebe Fraktionäre, oder was sie mal gemacht haben, haben sie sich verständigt, wir machen jetzt mal folgende Regeln, halten wir ein. Da kann man sich zu committen, aber man kann es einfach dann nicht machen und es bleibt sanktionslos. Dann haben sie gesagt, ein Euro in meine Kasse zahlen, bestimmte Regeln nicht einhalten. Und dann hat irgendwann mal einer ganz theatralisch da 10 Euro eingezahlt. Also in der Kasse ist nie Geld gelandet, aber sie haben alle immer weiterhin die Regeln nicht eingehalten. Also die Kasse müsste explodieren, tausende Euros müssten da drin liegen. Und letztendlich.
Also ich kenne das auch aus der Universität. In der Universität gibt es genau das auch. Und das ist wirklich zum Teil sehr, sehr anstrengend. Also das ist ganz schwierig. Also, gut.
Ja, du musst mit sowas umgehen können. Zum Beispiel in der Fraktion ist das Kollegialitätsprinzip oder auch im Abgeordnetenhaus. Das sind alles Kollegen, alle gleiche Stufe. So. Und der Fraktionsvorsitzende vertritt nach außen, aber der Fraktion ist nicht der Chefeinpeitscher. So. Was ja bei manchen Parteien dann so gehandhabt wird. Und wie gesagt, auch dieses nur dem Gewissen verpflichtet. Ich kann machen, was ich will. Ich kann die Beine hochlegen. Es gibt einen Fall aus Sachsen-Anhalt von einer grünen Politikerin, die hat dann einfach ein Jahr lang gar nichts gemacht. Da haben die irgendwie versucht, kann man die denn loswerden? Und haben festgestellt, nein, ein Parlamentarier, also hat das vornehmste Recht ist, einfach auch überhaupt nichts zu machen. Ist nicht sanktionsfähig. Weil er ist ja gewählt. Vom Volk.
Gut, aber wir sind jetzt ins Anekdotische abgeglitten, obwohl das natürlich alles interessant ist, auch wahrscheinlich für die Hörer interessant ist, weil das ja auch einmalige Einblicke sind. Wir wollten aber eigentlich auf deine Motivation kommen.
Genau, da müssen wir zurück.
Ja, also weil niemand mehr da war.
Vielleicht ein Aspekt, weil niemand war ja nicht so.
Das stimmt ja.
So, weil ich sagte, wenn überhaupt noch das Ding eine zweite Chance bekommen kann, was ganz schwierig ist, muss man gucken, in der Historie auch, ist bisher immer nur ungefähr alle 30 Jahre einer Fraktion oder einer Partei gelungen, in Landtags- oder gar Bundestagsfraktionsstärke irgendwo einzuziehen und dann wiedergewählt zu werden. Kann man sich bei allen Schildpartei, Republikaner und so angucken, dass das immer nicht geklappt hat. So, und wenn es bei uns klappen soll, dann geht es nur mit Qualität.
Genau.
Ich bin jetzt eben kein Frontschwein, ich bin auch kein Alpha-Tierchen, ich bin zweite Reihe, das weiß auch jeder, deshalb stehe ich auch nicht auf Listenplatz 1. Aber ich bin eben fachlich firm.
Ja. Und du profilierst dich ja auch inzwischen. Also ich meine, das ist ja das ist jetzt auch ein bisschen so mein Eindruck, vielleicht persönlich, aber als du sozusagen kandidiert hast,
habe ich gedacht, Moment, Uli Zedler, wer war nochmal Uli Zedler? Und dann fiel es mir auch wieder ein und so. Inzwischen auch durch deinen Auftritt auf dem Bundesparteitag und so, inzwischen ist Uli Zedler, letztes Jahr auch wieder eine Kandidatur, das ist so ein bisschen selbst am Schopf aus dem Sumpf.
Genau,
so. Also inzwischen bist du ja eine Nummer. Ne? Also du bist, wenn man jetzt nochmal neu eine Liste aufstellen würdest, wärst du viel weiter oben.
Ist möglich, kann ich nicht, kann ich so sagen. Es ist tatsächlich so, ich bin ja, wie gesagt, das wissen jetzt auch alle Mitarbeiter der Fraktion, nach wie vor übrigens. Mhm. Und da ist eine gewisse Zurückhaltung, ist da an den Tag zu legen.
Ja,
also wenn der Mitarbeiter der Fraktion jetzt total nach vorne spielt, das ist in allen Fraktionen auch unüblich, sondern nach vorne spielen sollen erstmal die Abgeordneten. Und in einem Paralleluniversum, in dem zum Beispiel die 15 Piraten sich regelmäßig auch in internen Mediation mal die Karten gelegt hätten und gesagt, wir lösen mal unsere Probleme und wir schauen mal, wie wir es hinkriegen, hätten sie den Output steigern können und da hätten auch die in Gänsefüßen guten oder die Leistungsträger, ein Andreas Baum, ein Martin Delius, ein Christopher Lauer, um jetzt nur ein paar zu nennen, kann doch Dr. Simon Weiß nennen, die hätten auch wieder antreten können. Hätten ja nicht woanders ihr Glück suchen müssen. Und dann würde ich sogar Christopher recht geben, das hat er mal irgendwann gesagt, als er Parteivorsitzender wurde, meinte er, wenn man richtig auftritt und wenn man richtig die richtigen, wie sagt man, Register zieht und so, dann sind 15% für Piraten drin in Berlin. Ist einfach ungefähr. Ja. Das ist so das Potenzial, wenn man sehr gut ist, 20, aber 15 ist so
das Potenzial. Das ist ja sogar soziologisch nachgewiesen. Wir haben den Wahl-O-Mat und man weiß, dass 20% eine Übereinstimmung bei den Piraten haben. Also das ist das Potenzial. Es gibt noch andere Untersuchungen. Es gibt aus dem Jahr 2012 oder 2013, das weiß ich nicht mehr genau, eine soziologische Untersuchung, ein Projekt von der Uni Bamberg. Kann ich gleich mal Werbung machen. Also ich habe da nichts mit zu tun. Das haben halt die Soziologen dort gemacht. Und da wurde auch festgestellt, allerdings in Franken, also nicht in Berlin. In Berlin ist das Potenzial ja nochmal höher. In Franken haben sie festgestellt, dass es ein Potenzial gibt von 17% für die Piraten. Gut, das war vielleicht nochmal in der Boomzeit, also 2012, 2013 war Piratenboom oder Hype, aber es war wie gesagt in Franken und nicht in Berlin. Also von daher glaube ich, ist das auch stabil. Ich glaube, dass dieses Potenzial auch da ist. Das muss nur aktiviert werden. Und es ist halt schwer zu aktivieren, wenn wir anders gesehen werden. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Presse von sich aus irgendwie was schreibt. Das wird zwar immer unterstellt mit dem Stichwort Lügenpresse, aber die geben natürlich das Gefühl wieder, was da ist. Und wenn man halt immer wieder dann auch serviert bekommt, selbst Erfolge der Piraten, also siehe jetzt neulich, war ja noch wieder so ein Artikel, der recht positiv war, der Eisbrecher, da geht es ja auch um euch, wo wir noch drauf kommen werden, in der Süddeutschen, glaube ich, war es. Und da war alles Mögliche Positive. Aber es war eingerahmt, also Framing heißt das in der Linguistik, mit der Botschaft, es klappt eh nicht.
Ne?
Und das ist natürlich dieses Framing, das muss man natürlich durchbrechen. Denn wenn das in den Köpfen der Leute drin ist, dann machen sie das Kreuz nicht bei den Piraten.
Genau, ich kann ja mal berichten, Straßenwahlkampf. Ja, also wir machen jetzt
auch. Also ich aktiven auch
Straßenwahlkampf. So, wir stehen also am Ostkreuz mit unseren sehr coolen Plakaten und sehr coolen Werbedevotionalien. Also es ist sehr nachgefragt. Wir haben eine sehr gute Kampagne aufgesetzt, alles selbst gestrickt, alles selbst gemacht in schlaflosen Nächten. Und da steht man jetzt nur und dann kommen Leute auf dich zu und sagen, ja, das ist aber schade. Und dann meine ich, was ist
denn genau,
schade?
Genau.
Ja, dass ihr jetzt aus allen Parlamenten wieder rausfliegt.
Ja.
Und dann meine ich, ach, das ist interessant so.
Ja, aber das ist genau dieses Framing, was sie sich sprechen müssen.
Rausfliegt. Und schade. Ne? Weil, und dann man kommt ins Gespräch so und dann sagt er, naja, ich habe jetzt auch in der Zeitung gelesen hier, das ist ja kaum messbar noch, die Piraten und das ist eigentlich, und aber ich fand ja das eine oder andere, was ihr gemacht habt, das habe ich ja beobachtet, das fand ich schon sehr gut und deshalb ist es doch eigentlich schade, dass ihr rausfliegt. Hm. So. Und im Gespräch kann man dann darauf kommen, dass das ja nur der Wähler entscheidet, ob wir rausfliegen oder nicht.
Ja.
Und das geschieht am 18. September oder bei Briefwählern natürlich auch schon kurz davor. Und das ist ja nicht eine ausgemachte Sache.
Nee, das ist nicht ausgemacht.
Denn ungefähr im letzten Wahlkampf zufällig ist der Wahltag ja genau der gleiche wie 2011.
Mhm. Genau.
Aber auch so im Juli, August, so 2-3,5% in Umfragen.
Genau.
Und dann plötzlich ging das in Schweinsgalopp über.
Aber 5-7.
In den letzten Wochen.
Naja, nee. Es war, also das habe ich neulich nochmal nachrecherchiert. Es war erst im September, hieß es 4%. Das war die erste Umfrage im September. Das musste die erste September
machen. Ja, eigener Balken, da sind sie ausgeflippt.
Ja, das waren die 4% Anfang September. Da sind wir noch gar nicht jetzt in der Zeit. Ne? Und die 6, noch was, das waren keine 7, das schwankte von Institut.
Ja, 6,5 gab es mal.
War 6, noch was. Ja, ich glaube 6,6 und sowas. Das war in der Woche vor der Wahl. Das war die allerletzte Prognose. Ja. Und das heißt also, die Piraten waren dann sogar zu niedrig eingeschätzt worden in der Prognose.
Naja gut, ja. Weil es da auch keinen Track Record gibt.
Weil es keinen Track Record gibt, genau.
Die Wissenschaft, da wurde immer gesagt, ja, die haben doch alle gar kein Festnetz mehr und so. Das ist nicht der Effekt, sondern warum die AfD jetzt zum Beispiel so rumschwankt mit zwischen 8 und 15% irgendwas, ist, weil die noch nicht die Möglichkeit haben zu sagen, was haben die denn vorher gesagt, was sagen die und was ist es tatsächlich mit den entsprechenden Korrekturfaktoren in der Statistik. Ja, denn der typische AfD-Wähler sagt ja nicht, ja, ich wähle AfD, sondern sagt, naja, diesmal Protest wählen. So. Also der bekennt sich jetzt nicht so richtig dazu, weil auch irgendwie so eine so Rechtspopulisten, so ein bisschen Schmuddel-Image. Oder jetzt werden wir mal eine Partei wählen, wo die anderen die so richtig.
Das nicht. Die Protestwähler sagen, wenn sie dann gefragt werden im Festnetz, wie auch immer, dann sagen die, ja, ich wähle CDU. Ne? Sie glauben aber, sie müssten Protest wählen und das geben sie nicht zu. Ne? Da gibt es ja auch Untersuchungen dazu. Das geben sie nicht mal im Exit Poll zu. Ne? Also da gibt es ja dann immer diese Befragung beim Wahl, habe ich auch einmal mitgemacht.
Ja genau, wenn du sagst, machen Sie bitte genau das, was Sie im Wahllokal gemacht
haben. Genau, machen Sie das bitte nochmal und trotzdem war ich das ab, weil die Leute dann immer noch nicht, damals war das bei der NPD, weil sie eben wissen, dass das eine Nazi-Partei ist und weil sie nicht Nazi sein wollen.
Genau, weil es hoch nur peinlich ist eigentlich, was sie da tun. Aber
das Kreuz da doch gemacht haben, weil sie da in der Wahlkabine für sich sind und sagen, sie sagen ja auch nicht, im Grunde bin ich doch Nazi, sondern sie wollten halt irgendwo ein Kreuz machen, wo es schmerzt. Ne? Irgendwie doch auf den Hype aufspringen und so. Und das ist jetzt bei der AfD der Fall.
Genau, das ist eine Sache, die in der Politik immer möglichst zu vermeiden ist, weil man damit nichts erreicht, ist ein Dagegensein. So.
Ich bin
also diese Frau Merkel, die geht mir so auf den Sack, sagt derjenige oder diejenige und sagt, sind es ja meistens doch derjeniges, sind dann doch eher männliche Wählerpotenzial, was die da nutzen. Und deshalb jetzt, wie kann ich sozusagen diese Politiker, die mir irgendwie so verhasst sind, die irgendwo zwischen Staubsaugervertreter und Gebrauchtwagenverkäufer so daherkommen vom gefühlten Image, wie kann ich den so richtig ärgern? Enorm ärgern könnten die, wenn die AfD sehr viele Stimmen kriegt. Also wähle ich die so. Also da geht es nicht um das Programm der AfD, dass die Leute vielleicht mal durchlesen sollten, dass die zum Beispiel Schuluniformen wieder einführen wollen oder anderes wirklich krudes Zeug. Oder den Klimawandel gibt es gar nicht. Ne? Das ist eine gute, das ist genial. Das
liest keiner. Siehst ja auch, wie wenig die AfD Wahlkampf macht. Also
die machen zum Beispiel extrem schlechte Plakate mit diesem, umgedrehten Plakate. Berliner Bär in Schwarz-Rot-Gold oder dann zu schreiben, ja, Schwarz-Rot-Gold ist genügend Farben, ist genügend Farbvielfalt. Das ist auch einfach irgendwie so. Erinnert mich an den.
Brauchen sie nicht, weil es eben da diese
Stimmung
gibt, die werden eh gewählt. Genau.
Die können auch gar keine Plakate hinnehmen. Gut, die sagen sich immer, es gibt ja auch Forschung, dass Plakate bringen 1% nochmal. So.
Ja, ich habe von einer Forschung gehört.
Diese Erinnerung immer wieder.
Ich habe von einer Forschung gehört.
Ja noch.
Da hat mir mal ein SPD-Politiker erzählt, ob stimmt, weiß ich nicht. Fand ich aber, klang gut. Gesagt, man kann davon ausgehen, jedes Plakat eine Stimme.
Ach so, das wäre aber dann wäre eine teure Stimme. Wenn das
Plakat
im Druck 1,55 kostet, dann musst du noch eine aufhängen.
Du kriegst das ist eine sehr teure Stimme.
70 Cent Wahlkampfkostenerstattung, das ist kein Geschäftsmodell. Wir machen ja eine Kampagne mit sehr pfiffigen Plakaten. Die sind so gut, dass sie geklaut werden. Und das sieht man daran, zum Beispiel, wenn AfD-Plakate hängen, nach ein paar Tagen sind die dann irgendwie zerfetzt, hat irgendwer dagegen getreten oder hat die runtergerissen. So.
Ja, ja.
Bei uns werden die Plakate sorgfältig vom Kabelbinder ausgetrennt.
Nicht nur bei euch. Ich habe jetzt schon.
Und weg sind sie.
Ich habe jetzt
und
schon.
In irgendeiner WG am Kühlschrank.
Ich habe das, wir machen das anders Plakat, das wir in Tempelhof Schöneberg haben. Wir haben nur ein Bezirksplakat, im Gegensatz zu euch. Das ist einmal gestohlen worden. Und es ist jetzt schon wieder gestohlen worden. Also vorgestern, in der Nacht.
Also ich habe es ja am Tag vorher noch gesehen und tags drauf war es nicht mehr da. Und es ist halt nicht runtergerissen, sondern es ist wirklich fein säuberlich abgetrennt. Es ist keine Spur von Kabelbinden oder sonst was. Das zweite Mal.
Ja, oh. Bei uns auch. Wir haben ja, wir sind ja genial, ne? Ja. Hatte ich ja schon versucht anzudeuten und haben zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt mal selbstleuchtende Wahlplakate mit Solar so Henkelräumen. Mhm. Henkelräumen. In der Riga-Straße haben wir einfach diese kleine Polizeitruppe, die in einem Warnschild symbolisiert wird, genommen, haben ja den leuchtende Augen gemacht und haben die an einen Pfeiler. Die hingen genau eine Woche. Mhm. Und dann waren sie, und zwar alle, nicht eins, alle weg. Mhm. Und zwar wie vom Erdboden verschluckt.
Mhm.
Da war kein Kabel, da war nichts mehr übrig. Die sind mit Sicherheit sauber demontiert worden und hängen in irgendwo oder stehen oder irgendwo in einer WG. Und wir haben es bloß leider nicht geschafft. Wir würden ja auch nichts sagen, aber wir haben es leider nicht geschafft, dass die uns vielleicht mal ein Foto schicken.
Das,
das wäre doch so schön. Vielleicht hören sie den Podcast und würden uns das noch mitteilen. Ja. Das fänden wir sehr schön.
Wäre nicht schlecht. Also ich habe auch nichts gegen Leute, die diese Plakate sammeln. Ne? Also ich meine,
das ist doch okay. Und du hast auch das Problem der Piraten. Jetzt kommen wir wieder zu Piraten zurück. Ist ja alles eine Veranstaltung der Piraten, wenn es auch Piraten X sein ist. Ja, es ist eine Gruppe von sehr aktiven Piraten im Friedrichshain-Kreuzberg. Und was wir geschafft haben und was Piraten auch unbedingt, kann man mal als generellen Tipp sagen, man muss aus dieser vor sich hinschrumpfenden Filterbubble rauskommen.
Mhm.
Und wenn wir mit unserer Kampagne plötzlich, da kommt eine Frau aus Dänemark, auf ihrer dänischen Blogpost schreibt sie, I saw this racist you are, off you can fuck, it was so cool. So, und dann spült das praktisch aus dieser Erwähnung zurück in Piraten-Timeline.
Ja,
dann hast du es geschafft. Dann bist du nämlich endlich raus aus dieser Bubble.
Mhm.
Und die Bubble heißt Selbstreferenzierung. Selbstreferenzierung heißt, ich schmore nur noch im eigenen Saft. Ich kann mich da selber loben. Ich kann mich auch selber runterziehen übrigens. Das ist das Twitter-Phänomen ja auch, dass man sich auch gegenseitig total runterziehen kann. Und dann sind alle schlechter Laune.
Naja, klar.
Aber ich erreiche doch draußen nichts mehr. Es wird doch, es nimmt doch keiner mehr draußen wahr. Die ganzen Social Media sind ja auch technisch so aufgebaut, dass die immer sagen, oh, da interessiert sich einer für Piraten. Dann kriegt er mal so ein bisschen Piraten mit beigespült, oder es interessiert sich einer für Seife mit Kokosduft, dann kriegt er ganz viel Seife mit Kokosduft da noch irgendwie. So ist das Medium ja aufgebaut. Und wenn ich zum Beispiel mich für Flüchtlingspolitik interessiere oder ich sage, was ist denn da im Mittelmeer los, sind Menschen ertrunken und so, dann werde ich damit so zugeschüttet, dass ich am Schluss glaube, die ganze Welt ist eigentlich nur noch, ne, so.
Ja, also, klar.
Kriege ich Angst und Schrecken. Und man muss damit umgehen können, aber für Piraten bedeutet es halt auch, wenn ich in meiner Piratenfilterbubble immer mich gegenseitig sage, wie toll ich bin und was ich hier alles Tolle mache, dann kann ich den letzten Käse machen und kriege das ja gar nicht mit. Und das kriegen aber auch andere gar nicht mehr mit, wenn ich wirklich was Tolles mache. Und deshalb muss man aus diesem Ding ausbrechen und da, so haben wir auch unsere Kampagne aufgebaut. Vielleicht nochmal was zur Strategie der Kampagne. Wir haben uns gesagt, oder was würde ein Marketingstratege sagen, wenn er jetzt 2016 die Piratenpartei beraten soll? Der würde sagen, pass mal auf, was habt denn ihr noch? Mitglieder habt ihr nicht mehr ganz so viele. Ihr habt noch gute Ideen.
Ja.
So. Ihr habt ein gutes Programm. So. Das ist aber, sind diese berühmten PS, die ich dann auf die Straße bringen muss.
Ja.
Aber ihr habt eine, sagen wir mal, angestaubte und leicht verbrannte Marke. Also muss ich erstmal die Marke, sprich das Ding, mit dem ich sichtbar werde, aufpolieren, ein bisschen schön aufpolieren.
Genau.
Und dann habe ich nämlich wieder die Chance, an die Leute ranzugehen und das ist nicht nur irgendwie schicke Marke, sondern da ist auch noch was dahinter. Und dann kommt das dahinter. Und unsere Idee war, wie eine Art Guerilla-Strategie, dass wir sagen, wir gehen zuerst mal mit ein bisschen Inhalt, frech verpackt, immer so einen bestimmten Claim auch, in möglichst knackigen Worten. Und da ist auch gar nichts mit Piraten mehr groß, also das Piratenlogo, und da ist nur noch PRTX rein, also das ist der Code, sonst nichts. Das war die erste Stufe. Dann haben wir sehr dezent, farblich hinterlegt, wie so eine Art Wallpaper, Piraten X rein. Und die dritte Stufe ist dann, im Wahlkampf muss ich natürlich die Hosen runterlassen, wer ich bin, dass dann wirklich das Wort Piraten auch wieder auf dem Plakat auftaucht, aber in einem frischen neuen Design, also wo man auch sagt, Mensch, hey, Mensch, da hat sich was weiterentwickelt auch und auch mit dem frechen Logo, mit dem Bärchen, das da so sein kleines Zigarettchen
im Mund hat. Ich sehe es hier gerade, Trending Deutschland, PRTX sein.
Genau, und wie gesagt, es war der Berliner Rundfunk schon da, es war die Süddeutsche da, es waren auch die, wie heißen sie hier, die Welt, Springersche, seriöse Blatt, die waren da und haben sich das angeguckt und haben darüber berichtet. auch ein Weg, aus der Filterbubble rauszukommen, und zwar nicht in Social Media, das hat die eine Schiene,
doch, sondern
in
den ganz klassischen hier alten Medien. Naja, klar, aber es ist vor allen Dingen, man sieht vor allen Dingen, es läuft im Social Media ab, denn wenn ich hier die Links anschaue, Twitter, Facebook.
Ja, und Facebook läuft auch gut.
Ja, klar.
Und
ich verlinke ja lieber was anderes als gerade Facebook.
Naja, ich bin selber kein so ein Facebook-Freund, weil diese Datenkrake, die wirklich irgendwann die Welt beherrschen wird, möglicherweise, wir wissen es noch nicht, auf eine ganz freundliche Art und Weise, die sollte man jetzt nicht unbedingt mit weiteren Daten füttern, aber man kann natürlich auch, man kann an Facebook nicht vorbei, das ist in den USA so, wenn du keinen Facebook-Account hast, brauchst du dich nirgends mehr bewerben, weil dann hast du was zu verbergen.
Genau.
Die alte Sache wieder, ne? In Deutschland scheint es wohl noch zu gehen, als Facebook-Verweigerer sich auf Jobs zu bewerben und die auch zu kriegen.
Ich komme noch durch.
Es geht gerade so, ja. Aber wenn du Social Media machst, dann kannst du nicht sagen, ach, Facebook lassen wir jetzt mal aus, weil wir Facebook-Verweigerer sind. Das ist einfach, dann ist auch
da. Das kann man nicht machen, klar.
Das ist einfach so. Und deshalb wird es von uns dann auch bedient.
Ja.
So. Und wie gesagt, der Erfolg hat immer viele Väter. In dem Fall ist es so, die Idee war geboren in ganz klassisch Piratik. Man hat sich zusammengesetzt in unserer Crew, nennt sich Prometheus, also noch eine aktive Crew, wo noch wirklich die Hütte voll ist.
Naja, also bei uns ist auch die
Hütte. Bei euch auch, genau. Also wollte ich sagen, das ist ja nicht die einzige, das ist auch nicht die älteste Crew Berlins, um mal diesen Running Gag noch zu bedienen, aber es ist noch eine der aktiven. Es gab ja auch welche, die eingeschlafen sind, ne? Muss man ja auch sagen. Ja. So, und dann haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, was machen wir, wie machen wir das? Und nach 2 Stunden Beratung war klar, wir müssen eine eigene Kampagne machen. Wir müssen jetzt starten, nicht irgendwie noch warten. Was macht der Landesverband? Sondern wir sind wir und wir machen das einfach so, wie wir das auch für richtig halten. Wir haben sogar ein Liquid Feedback aufgesetzt, um uns kurzfristig abzustimmen. Wenn nämlich das Liquid Feedback, dann ist nämlich das Folgende. Wenn sich da alle einig sind, dass wir dieses Tool nutzen wollen. Und wenn das einen Effekt hat, sprich, wenn hinten was bei rauskommt, wenn bei Liquid Feedback was entschieden ist und dann wird das auch gemacht, so, dann kriegt das Ding plötzlich eine Dynamik und einen Nutzen und dann sind alle mit Begeisterung dabei. Da gibt es auch die ganzen Streitereien nicht mehr. So. Und damit haben wir zum Beispiel unsere verschiedene Plakate ausgewählt oder eben auch Kampagnen abgesprochen, kleine Abstimmungen gemacht, was, ne, so nach dem Motto, welchen Claim wollen wir reinnehmen, wo ist für den einen oder anderen auch die Kotzgrenze, ne, kann man ja auch bei Liquid Feedback kann man auch nutzen, um ein Ranking aufzubauen.
Ja, klar. Brauchst du mir jetzt bitte. Gewinner,
so, aber brauchst du nicht erzählen, ja. Aber also den Zuhörern erzähle ich es ja auch, nicht dir erzähle ich.
Aber auch die Zuhörer.
Alter Fan, aber ich weiß, dass wissen, auch in der Piratenpartei immer umstritten war, Liquid Feedback.
Also die Zuhörer, die mich hören, die wissen auch, dass Liquid Feedback toll ist, denn die anderen, die schneiden mich ja. Ja, ich habe das ja als Kritikpunkt, gibt es sogar, wenn man sich die Kommentare anschaut. Gibt es Leute, die gesagt haben, den Klabauterkast kann man nicht mehr hören, das sei nur eine Propagandaveranstaltung für Liquid Feedback. Also gut, ich will natürlich
jetzt die Propaganda nicht
ich will einstellen, weil ich ja überzeugt bin nach wie vor, dass der richtige Weg ist. Ich sage nur, ich glaube nicht, dass wir jetzt unsere Hörer jetzt auch noch von Liquid Feedback überzeugen müssen. Aber
ja, ich will nur darauf raus zu sagen, es wird immer gesagt, die Piratenpartei ist insofern auch gecrashed, als dass es überhaupt keine Online-Beteiligung mehr gibt. Und dieses stimmt nicht. Das
stimmt nicht,
Es gibt Inseln der Online-Beteiligung, man muss es halt bloß machen. Und eine Insel ist Friedrichshain-Kreuzberg. Gut, wir sind 17 Leute. Da ist es natürlich auch wirklich schnell. Da kann man schnell arbeiten.
Wir müssen das aber auch weiterführen.
Es geht auch mit Hunderten oder Tausenden. Das System ist ja da offen.
Das bringt mich noch zu einem weiteren Punkt, den ich gerne anbringen möchte. Das passt jetzt so wunderbar. Wenn du ins Abgeordnetenhaus einziehen solltest, um das auch vorsichtig zu formulieren, wie kann man denn auf dich Einfluss nehmen, dass du dann auch das tust, was die Bürger wollen?
Ich sag mal erstens, ich habe sogar mein eigenes Programm gibt es. Das kann ich jetzt mal versuchen, kurz zusammenzufassen.
Das kann ich ja verlinken, wenn ich das finde.
Genau, dann guck doch mal unter Uli Zedler oder guck unter abgeordnetenwatch.de. Es gibt ja ein Portal, abgeordnetenwatch.de, wo sich alle Abgeordneten und in dem Fall bei der Berlinwahl die Kandidaten vorstellen, wo man ihnen auch übrigens Fragen stellen kann. Wir wurden auch schon Fragen gestellt. Und wo der Kandidat sich und sein Programm auch vorstellen kann. Und dann ist es auch, wenn du das verlinkst, hätte schon jeder den Zugriff und hat gleichzeitig noch die Möglichkeit, da zu gucken, wann sind die nächsten Wahlkampfstände und was antwortet der Abgeordnete oder der Abgeordnete ist es ja in dem Fall nicht, sondern in dem Fall ist es ja Abgeordnetenkandidatur. Was antwortet der auf diese oder jene Frage? Waren, sind auch bei mir jetzt keine bestellten Fragen.
Nö, nö.
Das merkt man den Fragen auch an.
Zwei Fragen, zwei Antworten.
Und das kann auch noch mehr werden. Im heißen Wahlkampf, denke ich mal, wird sich das noch etwas steigern. Das Problem an abgeordnetenwatch.de ist jetzt aus technischer Sicht, die Seite ist schlecht gemacht. Die hat lange Ladezeiten
und ja, ich sehe das auch,
ist schwierig zu bedienen.
Geladen, ne?
Das ja, ist halt Verein, Verein mehr Demokratie. Und
der letzte Nutzer hier so, ja. Heute im schnellen Internet. Also es müsste eigentlich sofort kommen und es dauert etwas.
Genau, und das liegt aber an dieser Website. Gut, nun ist es mal so im Leben, dass sie nicht so gut programmiert ist, aber zumindest ist sie erstmal da und hat eine gewisse Reichweite. So. Und jetzt aber, jetzt will ich aber was tatsächlich auch verbal sagen zu dem Programm. Jetzt nicht Klabautercast hören und dann selber lesen. Die erste Idee, die ich habe, ist zu sagen, ich kopple mich, bevor ich über irgendwas abstimme, mit den Wählern zurück. Ja, ich werde, na, das kann ich sagen, so.
Ja,
kommt jetzt gleich. Und zwar erstens gibt es ein Vorortbüro. Das machen ja inzwischen auch viele Abgeordnete. Ja, das ist die Möglichkeit ist auch da. Und ich werde das so gestalten, vielleicht nicht, wie das Martin Delius damals gemacht hat, aber er hat das, finde ich, in einer relativ optimalen Art und Weise gemacht, dass das wenig parteiaffin ist. Also bei ihm war das irgendwie Büro der guten Laune und dann war er da und Simon Weiß, glaube ich noch, die beiden haben das gemacht und hat versucht, das niederschwellig und offen zu halten. Dass Leute auch sich nicht sagen, ach, das ist komische Partei, da gehe ich nicht hin und so, sondern dass sie sagen, das ist was für alle Menschen. Die politisch interessiert sind, die was machen wollen. So.
Da müsste es nicht auch was mit online geben, denn ich meine, irgendwo hinzugehen, ist eine große Schwelle.
Genau, das ist die eine Schiene und die andere Schiene ist eben Online-Beteiligung. Das Problem ist bloß, wenn man jetzt wieder sagt, Liquid Feedback zu sagen, das machen wir jetzt auch für die Bürger offen, dann könnte man ja theoretisch auch sagen, wir geben das frei, jeder Interessierte darf mitmachen. Der ist natürlich dann logischerweise nicht in der Partei. Und dann schauen wir mal, wie das so Kreise zieht. Ja. Das ist aber was, wo ich noch nicht jetzt das fertige Konzept auf dem Tisch habe, sondern wo ich mir auch noch Gedanken machen muss. Weil das Problem ist ja auch, dass der einzelne Abgeordnete ist ja, wie sagt man, der wird so wahrgenommen als eine einzelne Person. Ich werde ja nicht den Wahlkreis gewinnen, sondern ich bin ja dann Abgeordneter aller Berliner, weil dann über Liste, wenn es denn so käme. Und die Beratungsbedarf, das merke ich ja tatsächlich auch bei Sprechstunden jetzt im Abgeordnetenhaus, kommen ja auch Bürger mit Anliegen, ist so, dass der normale Sachverhalt, es gibt auch Ausnahmen, aber selten, ist, dass der Bürger ein individuelles Problem hat. Also ich habe jetzt hier eine Mieterhöhung bekommen oder ich habe hier mein Hartz IV, kriege hier eine Leistungskürzung oder ich habe bei mir gegenüber, wo der Schulweg ist, da ist aber jetzt eine Hauptverkehrsstraße, weil VLB da irgendwie eine Hauptverkehrsstraße jetzt draus gemacht hat, aber da ist ja überhaupt keine Querungshilfe. So, also ganz lebenspraktische Probleme im Wahlkreis, sage ich jetzt mal so, oder eben örtlich. Und es kommen eben nicht die Probleme, ja, das, ich sag mal, Zweckentfremdungsverbotsgesetz oder die Mietpreisbremse ist nicht so wirksam, weil ich ein abstraktes Problem sehe, dass ich von meinem Vermieter keine Auskunft kriege über eine vorvertragliche Miete oder sowas. Und damit ist die hohe Kunst, das wieder auf den allgemeinen Sachverhalt hochzubrechen. Ohne jetzt dem Bürger zu sagen, ich kann dir da individuell nicht helfen. Also es soll ja auch Hilfestellung gegeben werden. Manche Abgeordnete sagen dann in solchen Fällen, wenden sich doch an den Petitionsausschuss, was gut, eigentlich ein bisschen so ein Bürgerabschieben ist. Ja. Aber da muss man noch den Spagat hinkriegen zwischen, ich sag mal, allgemeiner Politik, also was der Abgeordnete zu machen hat, ist ja allgemeine Regeln zu finden, die allen helfen oder eben zumindest einer betroffenen Gruppe und diesen individuellen Fällen, mit denen normalerweise in eben solchen Bürgersprechstunden oder eben wenn ein einzelner Abgeordneter angesprochen wird, mit dem die Bürger dann kommen und was ja auch jedes für sich seine Berechtigung hat, würde ich als Bürger auch so machen, wenn ich jetzt irgendwo nicht mehr zurechtkomme, würde ich sagen, okay, vielleicht kann Politik helfen, ich gehe mal da zu dem zur Sprechstunde dieses Wahlkreisabgeordneten.
Es sind, glaube ich, unterschiedliche Dinge. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich ein individuelles Problem habe, dann ist natürlich so eine Bürgersprechstunde günstig und das kann man sicherlich auch online irgendwie machen. Das ist aber nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist doch, wenn ich irgendwie tatsächlich als Bürger eine Idee habe und irgendwie gern das auch, ja, vielleicht sogar schon so eine Vorform eines Antrags oder irgendwas, was man vielleicht einbringen könnte in so eine Anfrage oder so. Wenn ich das habe, wo kann ich das
bringen?
Ja, da haben wir auf Bezirksebene zumindest gearbeitet mit Open Antrag,
ja,
würde ich auch genau. Abgeordneten
ja.
bevorzugen.
Mhm.
Das ist in der Abgeordnetenhausfraktion eigentlich nicht so gewollt worden. Die haben da auch, es gibt nämlich Argumente auch dagegen. Die haben da einfach die Argumente dagegen, die es ja gibt, die jetzt nicht ausgedacht sind, sondern die
es ja
auch gibt, haben die einfach summiert und haben gesagt, insgesamt haben wir uns dagegen entschieden. So, dann waren die halt eben nicht mit dabei. Das fand ich etwas schade. Gut, dass so hat die Fraktion es entschieden. Aber bei all den Misslichkeiten finde ich das Modell erstmal gut, weil es eine Niederschwelligkeit hat und weil das eine allgemeine Möglichkeit hat. Nicht individuell, ich muss raussuchen, wer ist denn jetzt der Wahlkreisabgeordnete, sondern ich gehe eben bei Open Antrag, spiele das da ein und dann wird mein Sachverhalt runtergebrochen. Ach so, das ist jetzt eine Berliner Angelegenheit. Ah ja, das betrifft jetzt zum Beispiel Wilmersdorf oder eben das gesamte Land Berlin. Und dann schaut man, was man daraus machen kann. Und in Friedrichshain-Kreuzberg haben wir auch die Erfahrung gemacht, da kommt nicht nur Stuss, also Stuss im Sinne von irgendwelche Trollerei, sondern da kommen sehr kluge Sachen, durchdachte Sachen, auch Sachen, wo Musik, politische Musik drin ist und wo man den Leuten wirklich helfen kann, wo die am Schluss sagen, das finde ich ja wirklich so cool, dass ihr mich da unterstützen konntet oder dass tatsächlich daraus eine politische Initiative wird oder eine parlamentarische Anfrage oder eben sogar eine guten Gesetzesentwurf jetzt auf Bezirksebene natürlich nicht, aber vielleicht sogar einen Auftrag an das Bezirksamt.
Ja, genau.
Und lebhafte politische Debatten löst man auch aus, denn es ist ja nicht alles unstrittig, was bei oben Antrag reinkommt.
Ja.
Und das ist ja auch der tiefere Sinn, dass man sagt, erstmal die Debatte anstoßen, die Diskussion anstoßen und dann vielleicht sogar gemeinsam mit dem Antragsteller, der dann eine Idee hat, noch was weiterzuentwickeln.
Genau, also das finde ich wirklich, also mit Open Antrag, das finde ich wirklich gut und ich mir schwebt auch sowas vor, aber das ist, so eine Idee, sozusagen, die mir gestern so beim Bier kam, dass man vielleicht tatsächlich so eine Art Ideeninkubator auch hat, wo es nicht unbedingt um Anträge geht, sondern um, dass jemand nur mal so eine Idee hat, was man vielleicht, wie man die Zukunft gestalten kann und dass das da irgendwie, gibt's ja genug Software, diskutiert werden kann, weiterentwickelt werden kann, um dann vielleicht irgendwann auch mal in Anträgen zu münden. Aber dass man erstmal solche Ideen für die Zukunft halt hat, denn ich denke, dass also ein Wesensmerkmal, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei der Romantik, aber ich glaube, ein Wesensmerkmal der Piraten ist, dass es nicht um die Ideen des 20. Jahrhunderts oder des 19. Jahrhunderts geht, sondern tatsächlich um die Zukunft und um das 21. Jahrhundert. Und bei anderen Parteien, je nachdem, ist es ja doch eher ziemlich altmodisch, was da umgesetzt werden soll. Ich meine, selbst die Öffnung der Ehe ist jetzt eine Idee, die stammt aus dem 20. Jahrhundert, aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das hat nur so lange gedauert. Ne? Aber es gibt vielleicht noch ein paar neue Ideen, um die sich eben gerade die Piraten kümmern sollten. Und die Frage ist, wie macht man das am besten? Ne?
Ja, da greift ja wieder die Parteiarbeit dann auch.
Ja, klar.
Welche Foren und Formen finde ich in der Parteiarbeit, damit sich Leute einbringen können? Ja. Also ist es jetzt durch den Wahlkampf tatsächlich auch wieder bei uns so in der Crew, dass Leute kommen, die sagen, das finde ich so interessant. Also ich komme mal zu eurer Crew-Sitzung. Also neue Menschen, die auch gar nicht Piratenmitglied sind.
Ja.
Bei uns ja übrigens auch gar nicht erforderlich. Wer in der Crew mitmachen will, muss nicht Parteimitglied sein.
Ja, ja.
Das haben wir, die alte Tradition haben wir immer beibehalten. Ich habe die Diskussion immer nicht gemocht, zu sagen, ja, aber ist der überhaupt Parteimitglied und so. Das
aber das war nie. Ich meine, ich bin ja seit 2009 dabei und ich erst seit 2011 und die Parteimitgliedschaft, das ist irgendwie so eine Sache, die aufgekommen ist.
Irgendwas hat sich eingeschlichen. Ne?
Nein, das ist nur aufgekommen durch diese unselige Diskussion über die offenen Listen und so. Da kam das plötzlich. Das irgendwie hieß ja, Leute, die kandidieren wollen, die müssen aber jetzt hier auch erstmal nachweisen, dass sie Parteimitglied sind und vielleicht am besten schon so und so lange. Das ist, das war früher nicht so. Und ich meine, ich will jetzt hier auch nicht so viele Namen nennen, aber es gibt Leute, die bei den Piraten aktiv sind, die sogar auf jeden Bundesparteitag fahren und die noch nie Mitglied waren.
Naja, das.
Also, das ist.
Kann so sein.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen.
Und ich habe auf dem letzten Parteitag schon wieder jemanden kennengelernt, nämlich neben mir saß jemand,
Weil es gibt ja immer Leute, die wollen immer für sich sein und mit Leuten, die sie schon kennen. Und das tue ich nicht so. Für mich ist halt wichtig, dass ich einen strategisch günstigen Sitzplatz habe, um eben auch die Versammlung zu verfolgen. Und da saß ich neben jemandem aus Bremerhaven, der nicht mitstimmte. Da dachte ich, wieso stimmt er nicht mit? Er sagte, er sei nicht Parteimitglied.
Ja, und ich hatte auch eine junge Frau getroffen, die auch nicht mitstimmte. Hatte ich jetzt nicht so eingeschätzt. Und die habe ich dann gefragt, ja, warum hier? So. Ja, also ich darf noch nicht eintreten, die Partei. Da meinte ich, wie noch nicht einer? Ich bin 13 und darf erst ab 14 eintreten.
Ja, genau.
Ja. Hat man schon wieder eine Aufgabe, vielleicht das Eintrittsalter doch noch etwas abzusenken. Das war ja heiß diskutiert worden.
Ja. Ich finde auch, man kann Politik ab jedem Alter machen.
Öffnen. Genau, wenn einer sagt, ich bin jetzt 12 oder 13, die Frau war auch hoch interessiert an der ganzen Sache, ja, mitmachen.
Natürlich.
Und mitmachen lassen, natürlich.
Ja.
Das ist doch.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal davon aus, von dem unwahrscheinlichen Fall, dass du nicht ins Abgeordnetenhaus einziehst. Was machst du dann?
Ja, na, ich würde erstmal eine Prognose noch abgeben. Einfach jetzt
ungefragt. Das wollte ich
würde sagen, die Chance, da einzuziehen für mich, ist eine 20% Chance, wenn überhaupt. Eine 10-20% Chance. Das heißt, ich sag mal so, in Friedrichshain-Kreuzberg läuft das Ding extrem gut. Mhm. Da würde ich schätzen, 8, 9, 10% sind drin.
Mhm.
Friedrichshain-Kreuzberg. Berlin besteht immer aus 12 Bezirken.
Ja, ja.
Und ob wir, und auch die anderen sind ja auch aktiv, ob wir das so hochgezogen kriegen, dass es für die 5, und damit ich einziehen kann, müsste ja sogar irgendwie 5,5% oder sowas sein.
Mhm.
Ja, 5,0 könnten auch reichen, wenn ausreichend Ausgleichs- und Übergangsmandate entstehen. Das hängt ja wieder von den Erst- und Zweitstimmen ab, wie die sich unterscheiden.
Übergangsmandate halte ich und Ausgleichsmandate halte ich für nicht unwahrscheinlich, auch durch die besondere AfD-Situation,
genau,
und die ja vielleicht
Teil
sogar
auch
direkt Kandidaten kriegen im Ostteil und dann passt es nicht zusammen mit dem Stimmenverhältnis, das heißt, es muss ausgeglichen werden, es muss Übergangsmandate geben und dann ist...
Genau, aber das, wie gesagt, das wissen ja die Götter, ich weiß es nicht. Insofern gibt es sogar drei Szenarien. Es gibt das Szenario, dass es eine Fraktion gibt, der ich nicht angehöre. Es gibt das Szenario, dass es eine Fraktion gibt, der ich angehöre. Und dann gibt es noch das Szenario, dass es keine Fraktion mehr gibt. So, Piratenfraktion. Und jetzt nehmen wir doch mal den
müssen wir alle abarbeiten.
Möglicherweise wahrscheinlichen Fall, wobei wir alle daran arbeiten, dass der immer unwahrscheinlicher wird, dass die Fraktion liquidiert wird. Dann bin ich ab dem, muss ich kurz mal ausrechnen, Oktober, ist die konstituierende Sitzung, bin ich ab Ende Oktober arbeitslos.
Genau.
Das ist gar nicht so dramatisch. Da habe ich jetzt überhaupt keine Probleme damit oder Angst oder soziale Ängste, dass ich dann da abstürze, weil ich bin Stadt- und Regionalplaner. Ich habe lange Berufserfahrung. Ja. Ich war auch schon mal, hatte eine Phase, wo ich selbstständig war.
Ja.
Das heißt, ich habe überhaupt keine
politische Erfahrung.
Genau, politische Erfahrung.
Ich würde mich sofort einstellen, wenn ich
wir haben brauche. Auch im Abgeordnetenhaus ja eine Beratung. Wir haben uns ja beraten lassen vom Arbeitsamt. Das Arbeitsamt war schon da. So. Eine große Sitzung, da waren nicht nur Piraten, da waren auch, es gibt doch auch zum Beispiel Abgeordnete von Grünen, die nicht mehr antreten. Das ist auch klar, dass deren Mitarbeiter arbeitslos werden. Oder was heißt arbeitslos werden, dass sie von Arbeitslosigkeit bedroht sind. So ist ja diese Formulierung.
Ja.
Und da haben wir uns dann beraten lassen, wie das dann so läuft, technisch und überhaupt inhaltlich. Und der Leiter dieses Arbeitsamtes hat dann auch gesagt, meine Damen und Herren, Sie haben ja einen riesen Vorteil in der Politik. Da ist ja richtig immer was los. Das heißt, da ist immer wechselnde Aufgaben, schnelles Reagieren, große Bandbreite an Wissen ist erforderlich. Und deshalb sind Sie für den Arbeitsmarkt in dem Sinne sehr gut vermittelbar, voraussichtlich, weil Sie ja eine große Bandbreite, das kann in einer NGO sein, das kann natürlich auch in einem anderen im Bundestag sein, weil sie ja da eine sehr große Bandbreite abbilden können. Und so ist es auch bei mir.
Ja.
Insbesondere auch noch im Standort Berlin.
Ja.
So, und ich verrate ja auch kein Geheimnis, der eine oder andere weiß es, dass natürlich jetzt schon der Brain Drain bei den Mitarbeitern geht natürlich schon los, weil nicht nur ich habe ja eine Liquidation der Fraktion relativ klar im Blick, dass das wohl möglicherweise passieren wird, sondern auch natürlich alle anderen Mitarbeiter. Und die ersten sind schon in Richtung Bundestag oder in Richtung andere Aufgaben abgewandert. Das heißt, die Zahl der Mitarbeiter ist schon im Sinkflug begriffen. Ist ja auch völlig verständlich. Wenn da ist, Oktober ist wahrscheinlich Schluss. Ja. So. Und wie gesagt, die Perspektive für mich ist jetzt nicht so dramatisch, dass ich so Angst habe, soziale Ängste oder so, und ich sehe dem mit großer Gelassenheit entgegen, um mal so ein
politischer Spruch zu gebrauchen. Bist du eigentlich auch noch bei der BVV?
Ja, da bin ich Bürgerdeputierter, aber da gibt es kein Geld dafür. Da gibt es, ich glaube,
Sitzungsgeld gibt es. Bist du Kandidat auch?
Da ist man kein, für die BVV bin ich tatsächlich Kandidat, aber auf Listenplatz irgendwie 12. Und es gibt 55 Sitze, also da müsste es schon richtig krachen im Gebälk. Ja, also da müssen wir 20% machen. Wenn ich da gewählt werden würde und in diesem Paralleluniversum, in dem wir da 20% machen, sind wir auch im Abgeordnetenhaus drin. Dann habe ich die schwierige Aufgabe, die ja Piraten schon kennen, muss mich entscheiden. Und da kann ich schon gleich vorher verraten, ich würde wahrscheinlich das auch so machen, wie es bisher alle gemacht haben. Ich würde für den bedeutungsvolleren, einflussreicheren und natürlich auch besser bezahlten Job optieren. Voraussichtlich. Ja. Es kann theoretisch die Möglichkeit geben, dass ich sage, okay, dann bin ich halt weiter im AGH Mitarbeiter und mache BVV-Mandat. Mhm. Das muss man dann nochmal schauen, aber das ist eher unwahrscheinlich.
Ja.
Und für den Fall, den haben wir jetzt noch nicht durch, ich wäre jetzt gewählt ins Abgeordnetenhaus, würde ich sagen, das ist ein klassischer Neustart, allerdings mit manchen Leuten, die ja schon auch dort Parlamentarier gewesen sind. Und das heißt, wir müssen uns von Anfang an neu die Karten legen und müssen unbedingt auch, bei Piraten hieß es immer, lernen durch Schmerzen, bloß ohne Lernen. Wir müssen aus diesen 5 Jahren, und zwar, das verlange ich auch von allen, so von denen, die neu dazukommen und von denen, die jetzt schon da sind. Und vor allem von denen, die jetzt schon da sind, muss man es auch wirklich einfordern. Das wissen die aber auch, die kennen mich ja auch, dass ich das von denen einfordere, dass bestimmte Fehler macht man einmal im Leben. Das ist verzeihlich so, aber zweimal im Leben ist nicht mal verzeihlich. Dass man bestimmte Dinge von Anfang an aufsetzt. Ich hatte es ja schon erwähnt, mit, dass man sich regelmäßig die Zähne putzt, also sprich Mediation, dass man sich regelmäßig intern die Karten legt, ist das eine. Und das zweite ist klare strukturelle Verantwortlichkeiten. Kein Strukturchaos. Was am Anfang war, Christopher Lauer war Sprecher für alles. Hat einfach zu allem mal Stellung genommen. Mal hat das gut gemacht, mal nicht so gut. Und intern waren sie natürlich alle dann frustriert, warum der da immer so nach vorne springt. Und hätten sie mal gerne selber gemacht, haben sie aber irgendwie nicht hingekriegt. Also dieses Strukturchaos ist ja auch einer Neugründung geschuldet, dass man erstmal überhaupt sagen muss, wie machen wir denn überhaupt Struktur? Und dann dieser riesige öffentliche Erwartungsdruck. Also ich würde niemals der jetzigen Piratenfraktion den Vorwurf machen, dass sie am Anfang nicht vernünftig in Tritt gekommen sind, weil das war Herkulesaufgabe mit Menschen, die Erfahrung nicht hatten. Also da lassen wir aber wirklich alle Kritik weg. Und ich finde, für die Umstände, die sie hatten, haben sie sich sehr gut geschlagen.
Ja,
kommt wieder Lob
von mir. Alle auch noch.
Was überhaupt keiner damals erkennen wollte. Ja. Sondern hieß immer, warum denn nicht und so, was machen die denn hier und so. Das heißt, öffentlicher Erwartungsdruck überhöht, eigene Erfahrung gering, viele junge Leute auch dabei. Und für diese Gesamtkonstellation haben sie sich schon sehr, sehr gut letztendlich geschlagen, muss man einfach sagen.
Ja. So, und jetzt nochmal.
Man kann es aber auch besser machen.
Jetzt nochmal ein bisschen genauer zur Prognose, weil du da so ein bisschen rumlaviert hast. Was ist jetzt, wie geht's aus?
Na, für die Abgeordnetenhauswahl ist das Ziel 5 plus X, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass wir irgendwo bei einer 3,5 oder 4,5 landen, was dann sehr schade wäre. Aber was auch eine Trendwende wäre, wenn ich jetzt den gesamten Trend der Piraten, wo es bis jetzt immer nur Trippelschrittchen abwärts ging, es wäre ein Trendbruch.
Ja.
Auch mit 4 oder 4,5. Und das muss man entsprechend auch dann kommunizieren. Dann fliegen wir zwar raus aus dem Abgeordnetenhaus und werden dann besenrein. Ich sage euch dir auch, was passiert dann? Wir werden besenrein die Räume an die AfD übergeben müssen, weil das nämlich so die Regel ist.
Ja.
Und das wird uns keine große Freude machen. Insofern, wer zuhört, die Aufforderung, Leute, ihr habt auch die Chance, dass wir nicht besenrein die Räume an die AfD übergeben, das setzt aber ein bestimmtes Wählerverhalten voraus.
Ja, ganz genau. Also es geht schon um viel.
Mein Hauptargument ist, jetzt kommt der Werbeblock, der Wahlwerbeblock, das Hauptargument, Piraten zu wählen bei dieser Wahl ist folgendes. Auf was läuft es denn raus derzeit, wenn ich die Umfragen so lese? Es läuft auf Rot-Rot-Grün hinaus, was ich für die Stadt für negativ halte. Ich kann das auch begründen.
Negativ. Ja, bitte. Sehr negativ. Das nochmal. Dann habe ich auch nochmal ein Argument, weil ich den Wahlkampf auch immer wieder brauche.
Genau. Und dann hätten wir folgende Konstellation im Parlament, wenn die Piraten rausfliegen. Wir hätten eine Regierung, offensichtlich unter SPD-Führung, das scheint sich ja auszukristallisieren, also dieses Müller-Berlin-Ding, diese mit 70.000 Plakaten die Stadt zuzuscheißen, scheint dieses 1% zu bringen, was die SPD braucht, um vorne
von
zu
von denen kommt ja die Idee, dass jedes Plakat
ein oder jedes Stimme. Plakat sogar, dann haben sie 70.000 Stimmen. Stimmen, Wahnsinn, ja. So, dann würde also unter einer SPD-Führung es Rot-Rot-Grün geben. Und die Opposition würde bestehen aus CDU und AfD,
ja,
man wahlweise eventuell auch mit einer FDP oder auch nicht.
Ja.
So, was ist denn das für eine demokratische Situation?
Ja, das ist ganz furchtbar.
Das ist ganz furchtbar. Ich habe die ich sag mal, linken und fortschrittlichen Kräfte in der Stadt sind gebunden, weil sie nämlich unter der SPD-Knute stehen und können nicht mehr so, wie sie wollen.
Genau.
So. Und die Opposition sind Rechte bis Rechtskonservative bis Rechtspopulisten.
Ja, genau. Also eine ganz furchtbare Konstellation, bei der man auch letztlich, ich meine, dann kann man überhaupt keinen Einfluss nehmen. Also ich meine, man kann schon
Apo,
über die Opposition.
Da kommt die Apo.
Ja, dann Apo. Ja, also dann kommt die Apo. Aber es wird so furchtbar werden. Also stell dir mal vor, ne? Also auch gerade bei der Stadtentwicklung, was da passiert, ne? Unter so einer Regierung.
Ich meine, erstmal wird
das Bauressort behält, dann heißt es, die Kräne müssen sich drehen.
Da wird die Linke natürlich auch zustimmen. Und die Grünen werden schnell vergessen, dass sie mal gegen die A100 waren. Also bin ich mir ganz sicher, dass die Grünen, dass es plötzlich also da vorangehen wird mit der A100.
Ja, da wird eine begrünte Lärmschutzwand wird dann.
Kommt eine begrünte Lärmschutzwand. Ne? Und das ist, also ich denke auch, das Tempelhofer Feld wird fallen.
Das glaube ich. Das ist das Einzige, wo ich glaube, das haben sie ja sogar versucht. Man muss sich ja vorstellen, das ist doch völlig irre. Volksentscheid mit 64% der Bevölkerung sagt, und zwar über alle Bezirke, nicht nur Tempelhof, nicht nur in my backyard, sondern über das gesamte Berlin sagen, das Ding soll grün bleiben, da soll nicht gebaut werden. So. Und 1,5 Jahre danach kommt der Senat mit der Senatsvorlage, wo sie die Baugebiete wieder aufsetzen wollen, weil ja die Flüchtlingsfrage drängt. Wir müssen ins Handeln kommen, ja. Und das haben sie dann zwar noch stark abgeschäumt, weil die haben in ihren eigenen Fraktionen, die SPD-Fraktionen, sind Sturm gelaufen, die umweltpolitischen Sprecher und so. Die haben gesagt, ihr seid verrückt geworden hier. Das heißt, die haben innerkoalitionsmäßigen Gegenwind gekriegt. Und damit sie aber Gesicht wahren, damit sie nicht einfach sagen, dann machen wir es halt nicht so. Damit der Senat nicht ganz scheiße dasteht, haben sie dann abgespeckt und haben dann noch irgendwas durchgedrückt. Und das weiß die Bevölkerung ja gar nicht, dass tatsächlich ein Volksgesetz kann am nächsten Tag vom Parlament wieder aufgehoben werden.
Aber das
wird bloß normalerweise keine, die schutzbar, weil du würdest ja dann gegen die Bevölkerung, von der du wieder gewählt werden willst, agieren. Und wer
macht das? Ja, aber in der Konstellation mit einer rot-grünen Regierung und der CDU als Oppositionsführer kannst du das nämlich gut machen. Die CDU, hinter der CDU steht die Lobby, die natürlich das Tempelhofer Feld komplett bebauen will.
Genau, das da Problem.
Da wird kein Widerstand kommen. Das wird einfach nicht sein. Du hast sozusagen die Opposition die auf deiner Seite mal. Das ist ja nochmal extra gut. Und dann wird die AfD sich als Retter des Tempelhofer Felds dann vielleicht gerieren, was auch ganz furchtbar ist. Dann zerbricht auch die Bürgerinitiative an den Rechtspopulisten und dann ist da nichts zu machen. Da gibt es keinen neuen Volksentscheid, dann ist das gekippt und da wird alles bebaut.
Gut, ich hoffe ja nicht, dass du recht hast. Das wäre sehr bedauerlich. Aber wie gesagt, ein Restrisiko sehe ich auch.
Ja,
genau. Aber es wäre dann schon, da wäre was los in der Stadt, denke ich mal.
Ja, mit so einer Konstellation wird auch was los sein in der Stadt, auf jeden Fall. Ich meine, bleibt ja nichts anderes.
Es wird an sich dann was los sein, genau. Und jetzt kommt aber der Werbeblock, war ja noch nicht ganz fertig. Deshalb ist es doch ungeheuer wichtig, auch wenn das jetzt nur eine kleine Fraktion, wahrscheinlich dann, wenn die FDP mit reinkommt, sind wir beide zwei kleine, aber wenn es wenigstens eine kleine Fraktion gibt, die Linke oder Grüne an der Nase fassen, sagt, hier Leute, was habt ihr versprochen? Was habt ihr für Beschlüsse? Was ist eigentlich von der Bevölkerung, was gibt es eigentlich gesellschaftliche Mehrheiten? Ja. Doch nicht für Rechtspopulismus.
Die gibt es nicht.
Keine gesellschaftliche Mehrheiten, in Berlin schon gleich gar nicht, aber noch nie mal in Ostdeutschland. So. Und das ist der Grund, warum es sehr klug ist, wenn man schon gegen die Alten protestieren, so, dass man sagt, okay, dann gebe ich doch meine Proteststimme wieder den Piraten, weil ich meine, die haben gute Arbeit geleistet, muss man jetzt auch einfach mal anerkennend sagen. Mhm. die ist vielleicht nicht immer so gewürdigt worden, weil da gebe ich Christopher Lauer wiederum recht, der Normalsterbliche interessiert sich in Dreck für Politik.
Ja.
Das ist ja immer das, was die Politiker so anödet, warum Frau Merkel immer mit so runtergezogenen Mundwinkeln zu sehen ist, weil du kannst ja als Politiker machen, was du willst, du kannst sogar sehr gut sein, es interessiert keinen. Das ist traurig.
Ja.
Und so,
ja.
Und da kann man auch sagen, was heißt traurig? So weit ist es gekommen. Und das muss sich eigentlich wieder ändern. Und da sind Piraten mal für angetreten, zu sagen, Politik muss wieder funktionieren. Und wenn sie wieder funktioniert, gehen wir sogar wieder von der Bühne weg. War ja die Idee mal, dann lösen wir uns wieder auf.
Genau, aber im Moment funktioniert es halt
aber nicht. Aber im Moment funktioniert es gerade nicht. Auf der
Bühne bleiben, ja. Mehr denn je. Ja. Ja, ist eigentlich auch ein schöner Schluss. Also, Piraten müssen bleiben. Also, macht mit. Und vor allen Dingen geht es jetzt auch darum, die Piraten nochmal voranzubringen hier. Deshalb brauchen wir den Wahlkampf. Ich denke auch der Straßenwahlkampf ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen auch nochmal irgendwie noch ein paar Akzente auch in der Öffentlichkeitsarbeit bringen, die dann auch dazu führen, dass in der Presse was anderes steht, als dass die Piraten tot sind.
Genau, die letzten beiden Wochen sind enorm wichtig. Mhm. Wehrgedächtnis reicht 3 Wochen zurück.
Genau.
Heißt, wir sind jetzt in der sogenannten richtig heißen
Wahl. Mhm. Ganz genau.
Gekommen.
Ja. Ja, ich wünsche Glück und ich mache natürlich auch mit.
Genau, also du machst auch mit, genau. Du bist
und nur der Glück. Naja, ich bin ja jetzt, ich will ja nicht ins Abgeordnetenhaus und in der WVV bin ich auch auf einem nicht ganz so schlechten Platz wie du, aber auf einem, der auch wenig Aussicht auf Erfolg verspricht.
Das ist ja sehr bedauerlich, finde ich.
Das. Ja, aber gut, wir werden, naja, vor mir sind bessere.
Gut, alles klar, aber verstanden.
Gut, also, danke fürs Gespräch und dann auf in den Wahlkampf.
Genau, ich danke auch euch allen fürs Zuhören.
Ja, tschüss.
Auf Wiederhören, bis zum nächsten Klabautercast.